Hallo und herzlich willkommen zur 96. Ausgabe der KulturpessimistInnen. Wir sind heute so kurz vor dem Heiligen, wo wir es gerade in den Outtakes von hatten, werdet ihr hinterher hören, Wiegenfest des lieben Herrn. Kurz vor Weihnachten kommen wir hier nochmal zusammen, um euch eine weihnachtliche Filmbesprechung zu bringen.
Und zu fragen, wie hältst du es mit der Religion?
Wie hältst du es mit der Religion? Genau, apropos Wiegenfest. Ich begrüße mal wieder, ihr habt sie schon gehört, die Rebecca.
Ja, ist die Frage, ob ihr es gehört habt oder ob ich wegen meiner neuerlichen Erkältung so anders klinge, dass man mich gar nicht erkannt hat.
Ja, mittlerweile kenne ich die Leute ja nur noch erkältet.
Ja, ist die dritte Ausgabe hintereinander, in der ich erkältet bin. Es ist ein fieser Winter, passt auf euch auf.
Ja. Und an der anderen, am anderen Ende der Leitung, wake up, dead man. Ich habe gehört, du hast dich gerade von einer Krankheit erholt. Erik, hallo Erik.
Moino und ho ho ho.
Ja. Und der Moderator.
Und an den Reglern unser Monsignor Christopher.
Ja, das ist die richtige Ansprache für mich. Da fühle ich mich angekommen. Aber bevor wir euch die frohe Botschaft verkündigen, haben wir noch ein kleines Engelchen, was so herabflattert und uns Briefchen bringt. Hast du ein Briefchen dabei?
Ihr habt doch diesen Sound auch gerade gehört, als er Engelchen gesagt hat, oder?
Nee, ich habe den nicht gehört. Ja. Hast du den gehört, Erik?
Ich hab's gehört. Ich habe ihn sofort gehört. Die Feedback hier ist da.
Hat er das lustige Glücksengelchen das Briefchen mitgebracht?
Ja, mach nochmal wieder den Witz. Jetzt noch mal die Zuschauer den Witz machen. Sehr lustig.
Es ist die, ihr merkt, es ist die Weihnachtsausgabe. Wir sind vielleicht ein bisschen albern heute. Feedbacki. Diesmal aus der Lounge, dreimal aus der Lounge, das Feedback. Zunächst vom lieben Jan. Jan hat gesagt, also ihr erinnert euch, wir haben über Begonia letztes Mal diskutiert. Und Jan sagte, er war argumentativ ganz auf Eriks Seite, dass es für die Interpretation des Films völlig egal ist, ob wahr ist oder nicht, was wir sehen. Für alle, die jetzt wissen wollen, was damit gemeint sein könnte, guckt den Film und hört danach die Episode vom letzten Mal an. Dann hat noch der Stefan reagiert auf etwas, was wir in den Kulturpicks hatten. Logischerweise, er reagiert ja normalerweise nicht auf Sachen, die wir im Hauptsegment hatten. Und zwar hat er sich sehr gefreut, dass wir einen Kulturpick hatten, den er schon vorher durchgebinged hatte. Das hat es wohl vorher noch nie gegeben. Er sprach natürlich von Battle of the Nerds, über das wir mittlerweile in der Kultpess-Lounge auch schon etwas ausgiebiger gesprochen haben. Und zu guter Letzt, Christopher, du hattest in irgendeinem Vergleich, glaube ich, gesucht nach dem Namen der Kindermusikband, die mit Dinosaurierkostümen auftreten.
Mhm, ja, hatte ich.
Und da hat uns der andere Stefan vom Sneakpot, gesagt, dass du wahrscheinlich an Heavysaurus gedacht hast.
Habe ich tatsächlich, ja.
Haben wir das also auch geklärt? Also, falls ihr die letzte Episode gehört habt und auch alle gerufen habt, ich weiß es, ihr könnt uns doch einfach sagen, wenn ihr sowas wisst, so wie Stefan das gemacht hat. Also seid wie Stefan und schickt uns besserwisserische Kommentare.
Das ist ganz schön peinlich, wenn man das Wort Besserwisser nicht aussprechen kann.
Ich bin ja auch kein Besserwisser.
Das hast du jetzt gerade bewiesen.
Entschuldigung.
Vielen Dank an
und
die Steffel.
Und kommt in die Lounge.
Genau, kommt in die Lounge. Vielen Dank an die Steffel. Jan, da reden wir nochmal drüber. Kann man sich von seinem Trauergatten scheiden lassen? Ich weiß, Schwager ist schwierig, aber Trauergatte habe ich jetzt bisher noch nichts gehört.
Du hast übrigens den ersten Programmpunkt des heutigen Tages übersprungen.
Ich habe ja auch nicht das Outlook vor mir. Nee, da ist das Workflow.
Dann mach's doch bitte jetzt mal auf.
Was war denn das? Der erste
Programm? Nee, da lasse ich dich jetzt auflaufen.
Der
das kannst du jetzt selber rausfinden.
Das kann ich jetzt selber rausfinden. Du bist für den Sendungsablauf verantwortlich. Das lasse ich so drin. Das können jetzt die Leute sich selber zusammenreimen, was hier passiert ist.
Es passt ja auch viel besser in die Feedback-Abteilung rein.
Siehst du? Wir retconnen das.
Aber du könntest es anmoderieren.
Genau. Schon wieder Dezember? Dann wird es langsam Zeit für die schönste Jahresendtradition. Wir brauchen wieder eure Audiokommentare für die große Trommelwirbel. Ja, warte. Kultpess Jahresabschlussgala. Feuerwerk-Emoji. Mit eurer Serie und / oder eurem Film des Jahres. Alles weitere in den Slides und im ALT-Text.
Christopher.
Wir freuen uns auf eure Beiträge.
Ich bin jetzt die Slides und der Alttext. Ich trage das jetzt vor.
Ach so, so alt siehst du gar nicht aus.
Ach, es ist ja hier heute ein Chaos.
Vielleicht zur Erklärung, ich habe eine Stunde vor der Aufnahme nochmal 20 Milligramm Elvanser genommen, vielleicht merkt man das.
Oder es wirkt noch nicht. Ist die Frage.
Ich glaube, es wirkt.
Du meinst, es
wirkt
schon?
Ich glaube, es wirkt.
Okay, was Christopher euch sagen wollte, ist, wir freuen uns schon wie die Bekloppten auf eure Audiokommentare, die ihr uns ja selbstverständlich alle, jeder von euch, der hier gerade zuhört, schicken wollt zu unserer großen Jahresabschlussskala, die wir wie immer aufnehmen werden. Genau, überlegt euch einen Film und oder eine Serie des Jahres, die ihr pluggen wollt in der Sendung, in der wir ja traditionell unsere Top 10 vorstellen und dann eure Audiokommentare immer einspielen, weil wir ja auch nicht alles gesehen haben können. Und genau, ihr könnt dann so 1 bis 3 Minuten über diese Serie oder den Film reden. Wenn ihr über beides reden wollt, macht einfach 2 einzelne Audiokommentare draus. Wenn ihr mit mehreren aufnehmen wollt, ist das auch okay. Dann könnt ihr natürlich die Zeit ein bisschen verlängern. Und wie immer, also immer es in, ich glaube mittlerweile machen wir es das 4. Jahr, hätten wir gerne, dass ihr in lustige Nominierungskategorien eure Plugs einsortiert. Sowas wie, ich zitiere aus dem letzten Jahr, die beste Serie mit Klimawandel-Allegorie. Christopher, was könnte das gewesen sein?
Weiß ich nicht.
Das war Three Body Problem. Oder bester Film, in dem man getrost die Augen schließen kann, weil der Ton wichtiger ist als das Bild.
Zone of Interest.
Zone of Interest, genau.
Ich wollte gerade Sound of Silence sagen.
Also, sucht euch auch irgendeine lustige Kategorie aus, nominiert euren Film darin und erzählt uns, was daran so bewegend, einmalig, herausragend, besonders für euch war. Und dann freuen wir uns, die Sachen mit abspielen zu können. Ihr findet bei uns auf dem Blog eine E-Mail-Adresse. Ihr könnt in der Lounge mich raussuchen und mir einfach bei Telegram eine DM schreiben. Ihr könnt auf jedem bekannten Social Network, auf dem wir sind, es in Blue Sky und Instagram, könnt ihr uns DMs schreiben. Hauptsache, ihr schickt das immer alles zu mir und nicht zu den anderen beiden, weil die werden immer in der Sendung dann damit überrascht, wer da sowas geschickt hat. Also schickt ein, wir brauchen eure Sachen. Bis jetzt hat uns nur eine Person was geschickt, nämlich Jasmin. Pokal an Jasmin für dieses Jahr. Und
eine Person hat es mindestens noch angekündigt, aber muss es noch schneiden.
Richtig, ist schon aufgenommen, aber noch nicht geschnitten. Deshalb, wir brauchen euch, ich höre jetzt auf, aber schickt uns eure Audiokommentare.
Aber ihr müsst euch auch nicht so viel Aufwand machen. Es reicht, wenn ihr es ins Handy reinsprecht und uns schickt.
Genau, ganz normale Sprache reicht vollkommen.
So, dann kommen wir jetzt aber wirklich und tatsächlich zum eigentlichen Hauptthema. Wake Up Dead Man, der 3. Film von Rian Johnson in der Benoit Blanc Kniften raus Reihe. Knives Out, wie wir hier sagen.
Ich glaube, du musst mal kurz Kniften raus erläutern. Ich weiß nicht, ob alle schon kennen, warum wir das oft sagen, wenn wir über Knives Out reden.
Ist das nicht mittlerweile geläufig?
Ich weiß nicht.
Also Kniften ist quasi das alte Kognat von Knife. Also statt Messer hat man Jan wird das besser erklären können. Im Mittelhochdeutschen, so stelle ich jetzt der falsche Begriff, ne? Althochenglisch, Deutsch, hat man Kniften gesagt. Das ist ein Messer, ne? Das ist quasi die deutsche Entsprechung zu Knife, die direkte.
Ja.
Und deswegen
klingt
sagen
aber
wir
viel
hier
sexier.
Kniften raus.
Kniften raus. Wir haben ja jetzt mit Benoit Blanc als Detektiv 2 Filme erlebt, in denen er, wie soll ich sagen, im ersten einer Erbstreitigkeit in einer sehr reichen Familie auf die Schliche gekommen ist das falsche Wort, die untersucht hat und im zweiten Teil auf so einer superreichen Insel, wo sich lauter Superreiche für eine Party getroffen hat, einen Mordfall gelöst hat. Dabei haben wir ihn jetzt schon begleitet über die letzten Jahre und in diesem Jahr macht er nun ein bisschen was anderes. Es geht diesmal nicht um Superreiche. Wobei, Geld spielt schon auch eine Rolle. Benoit Blanc verschlägt es in ein kleines Dörfchen, es heißt Chimney Rock. Nee.
Doch,
Chimney Rock.
Doch,
ja.
Ne? Chimney Rock. Genau. Dorthin wurde gerade ein Priester versetzt, der jemand anderen in einem handgreiflichen Streit eine Backpfeife oder sowas versetzt hat.
und einen auf die Nase gehauen hat.
Ja, wie es halt so ein, er ist ein ehemaliger Boxer, wahrscheinlich hat er geboxt, ihr habt recht. Genau, und er ist so ein bisschen unser POV-Charakter dieses Mal, das ist Reverend Judd. Und Judd ist, ja, er kommt dahin, er lebt ein sehr, wie soll ich ihn nennen, ein sehr wirkmächtigen Pfarrer dort in der Gemeinde, den Monsignor Wicks. Und ja, er hat mit dem so seine Streitigkeiten, erlebt aber, dass es in der Gemeinde eine eingeschworene Gruppe von Menschen gibt, die an Wicks Lippen hängen und immer zu seinen Lesekreisen und so weiter kommen. Und ja, es sieht so aus, als wären die alle so ein bisschen seine Jünger. Aber dann, wer hätte es gedacht, wird Wicks ermordet in einem, wie man als Fan von so Agatha Christie-Romanen es nennen würde, in einem Impossible Murder wird er ermordet.
Closed Room Murder.
Richtig, Closed Room Murder, weil er in einem Raum ist, der geschlossen ist, wo eigentlich niemand anders
Closed
mit drin ist.
Closed Door Murder.
Nee, ich glaube Locked Room Murder.
Locked Room.
Also ist irgendwas abgeschlossen.
Impossible Murder gibt es auf jeden Fall auch.
Ja.
Als, wie auch immer, ihr wisst, was ich meine. So ein klassisches Ding, was man aus der Kriminalliteratur kennt. Und da kommt jetzt nun Benoit Blanc hin und ermittelt zusammen mit einer Polizistin oder vielleicht auch gegen sie, man weiß es nicht so genau, innerhalb dieser Gruppe von, die ich Jünger genannt habe, also in seiner AnhängerInnengruppe, wer das jetzt gewesen sein könnte und vor allem, wie es passiert sein könnte. Und genau, dabei schauen wir wie immer zu, in einem humorvollen, aber auch diesmal ein bisschen düstereren Setting, als wir es aus den ersten beiden Teilen kennen. Dabei würde ich es vielleicht erstmal belassen.
Ist es düster oder ist es ernst?
Also ich meine diesmal düster. Also ja,
so
im Sinne
ernst
von
fand
dunkel.
Ich das gar nicht.
Im Sinne von mehr so Goth-Elemente und so.
American Gothic.
Ja.
Ja, das ist der Stil.
Das ist düster.
Ja.
Ja, dann würde ich sagen, steigen wir wie immer mit so einer Eingangsfrage ein. Erik, was war so deine Erwartung an den Film und wurde sie erfüllt?
Ja, meine Erwartung war schon hoch an den Film. Also die ersten beiden Filme hatten mir ja sehr gut gefallen. Also mit dem ersten Knives Out hat er ja auch direkt mal ein Ausrufezeichen gesetzt, würde ich sagen. Und hat sich so nach seinem Stint bei Star Wars, der ja doch ein bisschen auch umstritten war, also ich würde sagen, fast Leute lieben seinen Film oder hassen ihn, aber ich glaube, auf Knives Out konnten sich alle einigen, dass es ein sehr guter Murder-Mystery-Film war, und dann kam eben während der Corona-Phase der zweite Film raus,
Glass Onion,
der bei mir ein bisschen schwächer gewirkt hat. Ich fand, er hat da ein bisschen zu sehr versucht, so mit den Konventionen, doch mit den Genre-Konventionen zu brechen. Und er hat so ein bisschen zu sehr auf Tongue-in-Cheek und auf Konventionen brechen gemacht. Und hier würde ich sagen, geht er wieder komplett nochmal in eine andere Richtung und erzählt eigentlich von, würde ich sagen, von den drei Filmen erzählt er hier eigentlich am konsequentesten so einen Hercule Poirot-mäßigen Mörder-Mystery-Film durch. Und das hat mir durchaus gut gefallen. Also die Erwartungen hat's auch in vielen Richtungen getroffen. Also zum Beispiel, dass es stilistisch sich einfach aus einem Guss anfühlt und dass es ein starkes Ensemble ist, das auch stark zusammenarbeitet. Und es gibt natürlich Namen, die herausstechen, zum Beispiel Glenn Close oder Jeremy Renner, aber die fügen sich alle in das Ensemble super ein. Also es gibt niemanden, der jetzt hier die anderen outshinen will oder so. Und das gefällt mir alles sehr gut.
Christopher, wie ist bei dir? Wie war deine Erwartung und wie gehst du jetzt raus, nachdem du ihn gesehen hast?
Ich hatte schon hohe Erwartungen. Ich fand jetzt Glass Onion gar nicht so schlecht. Ich würde sagen, es kam halt bisher nichts an den ersten Knives Out ran, von den anderen Filmen zumindest. Ich muss sagen, ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht von dem Film, weil wir ja dazwischen jetzt auch noch zwei Staffeln Pokerface hatten, die ja auch von Rian Johnson sind, die ja auch so eine Art Crime-Serie sind, wo ein Ermittler, eine Ermittlerin die Fälle auf unkonventionelle Weise löst. Und das, was ich jetzt bei Pokerface gesehen habe und das, was ich jetzt hier gesehen habe, das war doch schon ein Qualitätsunterschied. Und ja, der hat mich ein bisschen so zurückgelassen, dass ich gedacht habe, so war das jetzt alles? Also war das jetzt so der große Wurf, der große dritte Film? Oder hat sich die Formel nicht schon ausgelaufen und ihm gehen so langsam die Ideen aus?
Na, da haben wir bestimmt viel zu besprechen heute im Laufe des Tages, denn ich fand ihn richtig gut. Also bei mir ist auch so wie bei Erik, dass ich den zweiten schlechter fand als den ersten. Aber jetzt auch nicht schlecht, ne? Also ich glaube, ich habe dem ersten, ich könnte jetzt lügen, wahrscheinlich habe ich dem ersten 4,5 Sterne gegeben und dem zweiten 3,5 oder 4 oder so. Und ich würde jetzt sagen, dieser ist wieder für mich über dem zweiten. Und das liegt vor allem daran, dass, und das hat auch mit der Erwartung zu tun, meine Erwartung war, dass sie nochmal versuchen, ein bisschen was anders zu machen, weil ich finde, der erste und der zweite hatten doch auch vom Setting her sehr viel miteinander zu tun. Habe ich ja schon in meiner Einleitung angedeutet, mit dem reichen Leuten dabei zugucken, wie sie ums Geld streiten sozusagen. Gut, beim ersten ging es um Familie und da war noch sehr viel mehr als nur das Geld, was eine Rolle gespielt hat. Und beim zweiten geht es halt um so Superreiche, wo nochmal ganz andere Geldmengen eine Rolle spielen. Aber da hat mir doch gefallen, dass es jetzt in diesem einfach nochmal ein ganz anderes Setting war, wo irgendwie, wie soll ich sagen, normale Menschen eine Rolle gespielt haben. Und wir mal gucken konnten, wie sich Benoit Blanc so unter denen schlägt. Und genau, deshalb würde ich sagen, eigentlich hat der Film so alles beibehalten, was ich an der Formel mochte und hat es aber geschafft, nochmal einen neuen Spark so zu setzen, weshalb ich ganz zufrieden bin.
Ja, da möchte ich direkt mal einsteigen, weil ich würde sagen, fast, wenn ich jetzt nochmal so überschlage, würde ich fast sagen, dass das Thema Geld in allen drei Filmen eine Rolle spielt und die ersten beiden Filme unterscheiden sich für mich eher so in der Richtung Old Money und New Money, also der erste Film ist halt so total dieses Old Money, dieses Vererben des Geldes, Ansammlung von dem Eigentum. Und der zweite Film ist halt so eher dieses Neureichentum, Start-up, so eher dieses wie Mark Zuckerberg und so kritisierende. Und ich würde sagen, der dritte Film geht eher so auf Public Money jetzt. Also auf zum einen auf die korrumpierende Macht des Geldes, vielleicht so ein bisschen, würde ich sagen. Und aber auf der anderen Seite, wenn man so als Gemeinschaft, wir haben ja hier eine Glaubensgemeinschaft, wenn man da Geld sammelt, wem gehört das Geld eigentlich? Was ist damit? Was passiert damit? Und so weiter.
Mhm. Ja, also ich würde sagen, das stimmt, aber jetzt im dritten Teil wird noch viel mehr, geht es nicht um das Geld des Geldes wegen, sondern geht es um die Sünde der Gier, die mit dem Geld zu tun hat, sozusagen. Also es geht gar nicht so sehr darum, ist da Geld und so will das jemand haben, sondern es geht darum, wie es zur Sünde erklärt wird, dieses Geld besitzen zu wollen und dass damit so viel Schlechtes dann einhergeht und so. Also ich würde sagen, es wird halt in diesen religiösen Grundkanon des dritten Films einsortiert.
Ich habe eine Frage. Inwiefern unterscheidet sich jetzt, also du hast ja gesagt, die ersten beiden Filme waren so, reiche Leute streiten sich ums Geld. Mhm. Inwiefern war das jetzt hier nicht, reiche Leute streiten sich ums Geld?
Weil außer einem alle nicht reich sind in dem Film.
Ja, die sind jetzt aber auch nicht arm. Also es ist ja schon eine gut betuchte Gemeinde, die er dort hat.
Das stimmt, aber es ist eine ganz andere Form von Reichtum, als wir vorher hatten.
Okay, ja, okay.
Also wir hatten einmal im zweiten Teil Leute, die so reich sind, dass sie gar nicht mehr wissen, wie viele Milliarden sie auf dem Konto haben. Und im ersten hatten wir halt Leute, die ihr ganzes Leben immer genug Geld hatten, weil es in der Familie halt immer genug Geld gab und man sich im Zweifel noch auf seinen Status zurückziehen konnte.
Und jetzt geht es um Leute, die weder immer schon reich waren, noch kürzlich reich geworden sind, sondern
um Leute wie dich und mich. Also ich würde sagen, die sind jetzt nicht reicher oder ärmer als wir. Außer der Mensch, der, dem der große Diamant gehört, der im Spiel ist.
Ja, okay. Ja, okay. Und es geht nicht um den Einfluss von Familie, das ist der erste Teil, mhm. oder der Einfluss von, der Einfluss von Einfluss, von Macht, ne, Einfluss, den man sich erkaufen kann, sondern es geht um den Einfluss von Tradition und Gemeinschaften und Glaube.
Ja, vielleicht könnte man das so zusammenfassen. Also Einfluss oder Macht oder wie auch immer wir es nennen wollen, spielt, glaube ich, eine sehr große Rolle in diesem Film, würde ich zumindest argumentieren. Genau, und wie sich der halt auf unterschiedliche Art und Weise in so einer Glaubensgemeinschaft oder Anhängergefolgschaft ausbildet.
Es ist ja auch so ein bisschen, stellt ja so ein bisschen so diese, wenn man so an das alte Frankreich denkt, so diese Ständegesellschaft da. Mhm. Ne, man hatte an der oberen Spitze hatte man einerseits den Adel, das könnte man hier so den ersten Film damit vergleichen. Dann hatte man so das, ja, damals war es Beamtentum, aber so Leute, die halt durch ihre Arbeit reich geworden sind, ne? Emporkömmlinge. Und dann hattest du noch den Klerus. Mhm. Und das waren ja, wenn man sich so alte Ständegesellschaften anschaut, so die quasi oben standen. Und wenn man das jetzt als Trilogie hier betrachtet, dann bildet das quasi hier so die Elite ab. Also quasi ein Film, der sich um jede Form von Elitismus dreht.
Finde ich eine sehr gute Theorie. Hinzu kommt, das hat Rian Johnson zumindest in der Pressetour gesagt, dass er selber aus so einer evangelikalen Gruppe, also dass er da mal drin war und ich glaube aufgewachsen ist darin und dass es ihm deshalb wichtig war, das Thema jetzt auch einmal da mit reinzuholen sozusagen in diesen ganzen Diskurs, aber das stört ja nichts an der Theorie, dass das als Trilogie über die Eliten sehr gut funktioniert weiterhin.
Ja.
Würdet ihr denn sagen, der Film möchte eine Aussage über Religion machen? Oder über Katholizismus?
Ich würde sagen, er möchte das. Ich bin nicht überzeugt, dass er es tut. Er versucht es zumindest. Aber da bin ich vielleicht ein bisschen auch voreingenommen. Weil ich habe lustigerweise das nicht gesehen, aber ich habe neulich einen sehr langen Podcast über Midnight Mass gehört.
Was ist das?
Auch eine Netflix-Serie von Mike Flanagan, der auch hier Haunting of House Hill und so, Hill House, gemacht hat. Und der nämlich auch was Autobiografisches gemacht hat, der nämlich aus einer sehr katholischen Familie kommt und quasi eine Horrorserie darüber gemacht hat, warum Katholizismus eigentlich genau das gleiche ist, wie ein Vampir zu sein. Und ich habe einen sehr guten Podcast drüber gehört und finde das hier, was hier über Katholizismus gesagt wird, ein bisschen flach.
Also was würdest du denn sagen, wird gesagt über Katholizismus?
Na, dieses, also vor allem dieses Sündenthema, also dass du quasi, dass diese Catholic Guilt, dass dir quasi aufgebürdet wird und auch zusammenschweißt. Also diese Schuld und Angst und dass diese Angst diese Gemeinschaft zusammenschweißt und niemand es wagt quasi, dass man jetzt das Opferlamm ist, was rausgeschickt wird, sondern versucht quasi Teil in dieser Gemeinschaft zu bleiben, weil es außerhalb dieser Gemeinschaft gefährlich ist, aber auch, weil die Gemeinschaft auf alle Außenseiter draufhackt. Und das bildet halt so eine feste Gemeinschaft. Wenn man sich die Geschichte des Katholizismus anschaut, dann war das ja schon immer so, dass quasi der Katholizismus einen sehr harten Kern gebildet hat und alle, die außerhalb standen, also Muslime, Andersgläubige, was weiß ich, Protestanten, die haben immer sehr gefährlich gelebt, aber auch, weil halt die Katholiken immer draufgehackt haben. Mhm. Deswegen konnte der Papst auch zu einer langen Zeit, wenn wir in unseren Italienurlaub, sehr viel Macht ausüben. Finde ich aber spannend, dass er aus einer evangelikalen Gemeinde kommt und hier das aber als katholisch aufzieht.
Da habe ich habe diesen Vanity Fair Video noch geguckt mit Notes on a Scene, da hat er auch noch ein bisschen drauf eingegangen, habe ich es eher so verstanden, dass er eben in einer evangelischen Familie aufgewachsen ist. Nicht evangelikal, sondern er hat eher den Unterscheidung gemacht. Naja, es gibt ja die Katholiken und dann gibt es die Religion, die sich auf Luther bezogen hat und zu denen gehört er. Also ich glaube, so das ist das, was bei uns evangelisch ist und nicht evangelikal.
Ja, das stimmt, das ist eine Unterscheidung.
Und was ich in Betrachtungen über den Film und in so Besprechungen öfter wahrgenommen habe, ist so der Point, dass dieser Film sehr viel Rian Johnson beinhaltet, indem er, also so eine persönliche Verhandlung von ihm ist. Zum einen eben, weil er erzählt dann auch, dass er als Kind so aufgewachsen ist, aber dann, wo er zum Erwachsenwerden ist, hat er sich halt von der Kirche immer mehr entfremdet, würde ich mal sagen, oder er glaubt eben jetzt nicht mehr, und das würde ich sagen, ist klar zu spüren irgendwie in dem Film, dass er so im Dialog mit sich selber irgendwie diese Themen aufhandeln will. Und was ich noch gehört habe, das wurde zum Beispiel bei Kino Plus, wurde das stärker diskutiert, dass es auch so ein bisschen eine Verhandlung ist mit seinen letzten Filmen und dem Fandom und so weiter. Und das dann auch, ich habe es gar nicht so sehr drin gesehen irgendwie, wie die das da gesehen haben, aber dass es auch irgendwie drum geht, dass nochmal seine Star Wars-Historie irgendwie das aufs Tableau kommt und dass er sich gezielgerichtet mit manchen Sätzen irgendwie da an seine Fans und Kritiker wendet.
Und das haben Sie jetzt über den dritten Teil gesagt? Weil ich erinnere mich, dass ich ja damals mit Lara im Polycast zum ersten Teil gesprochen habe und wir da quasi eine Theorie ausgearbeitet haben, inwiefern der erste Teil ein Abrechnen mit den ganzen Star Wars Geschichten war. Interessant, dass die das jetzt für den dritten Teil machen. Ich wollte noch mal kurz, ich hatte mich bezogen auf sein Interview im Sojourner, wo er sagt, a lot of stuff that I'm talking about in the movie applies directly to my Protestant evangelical upbringing. Also, ich glaube schon, dass das eher eine nicht so harmlose protestantische Gemeinde war. Und er sagte dann noch, setting it in the Catholic Church gave me just a little bit of distance, so I could talk more directly to it without feeling like it was quite so on the nose. Also finde ich eigentlich einen ganz spannenden Move zu sagen, ich will was über Religion erzählen und was es mit meinem Leben zu tun hatte, aber ich nehme jetzt die nächstbeste andere christliche Gemeinschaft sozusagen, damit es nicht zu persönlich wird insgesamt, sondern eine größere Botschaft behält und nicht alle sich nur auf meine persönlichen Erfahrungen berufen sozusagen.
Man merkt, dass es ein Protestant gemacht hat, weil in der katholischen Kirche gibt es eigentlich keine Kanzeln.
Interessant. Oder echt? Es gibt nur in dieser katholischen Kirche eine Kanzel, weil Wicks unbedingt eine wollte, um seine...
Ja, gut, das kann ich mir gut vorstellen, aber es ist, also... Die tun zwar so, als wären sie katholisch, aber alles, was, also das ganze Auftreten von dem Priester ist schon sehr evangelikal und auch sehr dieses Fire and Brimstone Preaching, was man ja aus den Südstaaten der USA kennt. Ja. Das hast du eigentlich, soweit ich das kenne, in der katholischen Kirche nicht.
Ich finde halt ganz spannend, dass sie wir haben ja ein sehr großes Ensemble, hat Erik ja schon am Anfang gesagt, in dieser katholischen Gemeinde sozusagen. Und ich habe das Gefühl so, jede dieser Figuren symbolisiert, neben dem eine eigene Figur sein, symbolisiert sie auch so eine Herangehensweise an Moral in der Religion sozusagen. Also ne, mit Wicks, dem es um absolute autoritäre Macht sozusagen geht und dass die Moral sozusagen nur von ihm kommt und vorgeschrieben wird und alle, die sich nicht dran halten, sind die bösen Außenseiter und können von ihm aus der Kirche rausgemobbt werden. Dann zum Beispiel Judd, der halt mit so einem sehr empathischen Nächstenliebe-Ansatz auf das Ganze guckt und immer sagt, selbst die schlechten Menschen sozusagen haben verdient, dass ich mich ihnen mit Nächstenliebe nähere und so. Und dann haben wir halt so Leute wie, keine Ahnung, Vera, die halt Juristin ist und eher so ein aus dem juristischen System kommenden Blick auf Moral hat und dann so Leute wie, wie heißt die, Simone, die Cellospielerin, die halt in die Kirche kommt, weil sie verzweifelt an ein Wunder glauben will und es sonst eigentlich gar nicht so viel mit ihrem Glauben oder so wirklich zu tun hat oder mit ihren Moralvorstellungen. Genau, also das finde ich ganz spannend. Ich habe das Gefühl, jeder Charakter, dem kann man da irgendwie so eine Rolle zuordnen. Und Benoit Blanc ist ja jetzt quasi der Außenseiter, der da reinkommt, der ja auch von sich selbst sagt, er ist ein Proud Heretic. Und trotzdem für jemanden, der eigentlich selber so wenig mit Glauben zu tun hat oder sagen wir mit Religion zu tun hat, sehr viel Empathie dafür empfindet, dass da Menschen sind, die glauben. Das finde ich ganz interessant. Also, dass sie ihn nicht zu so einem typischen Atheisten gemacht haben, dem das alles irgendwie egal ist, sondern dass er weiß, ich muss verstehen, wie die Leute hier fühlen und denken und was das für ein System ist, um irgendwie mit meiner Ermittlung weiterzukommen.
Ja. Ja, es ist er hat nicht so viel Verachtung für die Leute wie in den ersten beiden Teilen. In den ersten beiden Teilen, da war er schon so sehr klar auf einer Seite. Hier hat er für viele schon sehr viel Empathie.
Er ist nicht mal auf der Seite der Polizei, wenn du so willst.
Er ist nicht mal auf der Seite der Polizei, aber war er das je?
Nee, wahrscheinlich nicht. Aber so, also am ehesten ist er wahrscheinlich auf der Seite von Father Judd, der ja auch unser POV-Charakter so ein bisschen ist. Aber die beiden haben ja gleichzeitig einen sehr unterschiedlichen Blick auf Glauben und Religion. Und so. Und das machen sie ja in ihrer ersten Begegnung, ist das ja das Erste, was uns über die beiden erzählt wird. Da wissen die ja noch nicht voneinander, wer sie sind. Aber das Erste, was wir schon mal wissen, ist der eine glaubt, der andere nicht. So.
Vater Judd ist für mich tatsächlich der katholischste Charakter in diesem ganzen, in dieser ganzen Geschichte. Also dieses,
finde ich spannend.
Also katholisch im positiven Sinne, ne? Dass er quasi sich komplett hingibt und sagt, schickt mich wohin ihr wollt und ich mache, was ihr wollt und ich bin quasi ein Seelsorger, ich bin wirklich ein Pfarrer und habe also im Grunde nicht so wirklich ein Ego. Und und er hat ja auch, also ist ja, er hat nicht das Charismatische von Monsignore Wix, der auch sehr darauf besteht, dass man ihn Monsignore nennt. Mhm. Ich weiß gar nicht, was das irgendwie, ich glaube, irgendwas muss man dafür, ich glaube, irgendwie so ein Stempelheft vollkriegen oder so, dann, dass man so oft gebetet hat, dass man Monsignore genannt werden darf. Und ich glaube, wenn man das positiv auslegen möchte, ist das vielleicht auch für Rian Johnson so, wie stelle ich mir Religion vor? Welche Rolle würde ich idealerweise der Religion zuweisen? Wie es dann auch am Ende ausgeht.
Mhm.
Und was er da darstellt, ist ja im Grunde, was die Religion gerade macht, vor allem in Amerika.
Das wäre nämlich quasi auch mein nächster Punkt, auf den ich hinleiten wollen würde, gewesen. Weil, also ich habe ja die Frage gestellt, möchte der Film eine Aussage zu Religion oder zu Katholizismus wirklich machen? Und ich glaube nicht im Grundsätzlichen, sondern eher im spezifischen Kontext des aktuellen Amerikas. Da würde ich schon sagen, möchte er eine Aussage machen und liefert uns so ein paar kleine Bröckchen an der einen oder anderen Stelle, die uns daran erinnern sollen, wie die Maga-Kultur in den USA ganz viel auch mit christlichen Einflüssen verwoben ist in den aktuellen Zeiten und wie da Religion eigentlich benutzt wird in einem Gesamtsystem von Macht sozusagen. Also es geht nicht mehr nur um die Macht innerhalb des Systems Katholizismus, wo man schon, glaube ich, genug drüber reden kann, sondern darüber hinaus.
Und Man muss auch sagen, dass diese MAGA-Bewegung sich auch dem Katholizismus zuwendet.
Ja.
Also ich muss gerade dran denken, dass J.D. Vance zum Katholizismus konvertiert ist und ja auch beim Papst war. Die da so diese Anknüpfung an diese Kreuzzüge sehen auch. Und das ist ja auch, also Father Wicks ist ja auch so ein Kreuzkrieger, ne? Der ist ja so, wir müssen jetzt, also sagt das nicht direkt, aber so das Heilige Land erobern und Deus Vult und so, das geht da genau rein. Von dem her finde ich das vielleicht eine spannende Beobachtung, wie auch Maga und Katholizismus sich gerade annähern.
Mhm. Ja, ich würde es auch so sehen, dass es eher ein Symbol ist, mit dem er arbeitet, um größere Themen anzusprechen. Also, dass er eher drauf aus ist, zu zeigen, wie diese Machtstrukturen funktionieren. Und er zeigt es eben hier am Beispiel Kirche, aber es lässt sich natürlich auch breiter sehen. Also, was ja Monsignor Wicks hier auch macht, ist einfach so eine Echokammer bauen. Und klar hätte er auch einen Film machen können über modernes Social Media und so weiter, aber das Bild ist vielleicht sogar stärker dadurch, dass er es eben nicht darüber aufzieht, sondern über so eine althergebrachte Institution. Und Monsignor Wicks baut sich eben so einen harten Kern auf, schließt alle aus. Das kommt ja dann auch in dem Film raus, dass er jeden Sonntag eine Rede hält, wo mindestens jemand den Saal verlassen soll, sonst ist es keine gute Rede gewesen. Und ja, man merkt halt, wie sich da so eine Extremisierung bildet.
Ich würde sogar sagen, es ist beides. Es ist halt die kleine Glaubensgemeinschaft vor Ort. Und durch das Zusammentreffen mit Tsai kriegt es dann den Social Media und Politik-Aspekt relativ mit einem obvious Stempel sozusagen drauf, weil Sai ist ja der, der dann die ganze Zeit da mit seinem Gimbal rumläuft und alles filmt und diese Reden ins Netz stellt und dafür sorgt, dass es eben nicht nur die Leute dort in dem Ort hören, sondern auch darüber hinaus. Und das finde ich auch nochmal ganz spannend daran, es ist ja dann auch so, dass Wicks kurz vor seinem Tod sich plötzlich doch entscheidet, was wir dann erfahren, dass Sai sein Sohn ist und dass er den jetzt doch anerkennen will. Und das macht er in dem Moment, wo er versteht, den kann er nutzen, um seine Ideologie weiter in die Welt rauszutragen. Weil Tsai will ja Politiker sein, weiß aber nicht so richtig, für welche Sache er stehen soll. Er hat es versucht mit dem Trans-Thing und mit dem Abortion-Thing und nichts hat so richtig funktioniert. Da gibt es dieses lange Monolog von ihm, wo er über die ganzen Things redet, die er versucht hat in der Politik. Und erst in dem Moment, wo er weiß, ach, ich kann mit dem was anfangen, sagt sich Wicks, okay, dann würde ich den jetzt als meinen Sohn anerkennen und würde dann mit ihm zusammen quasi diese Art von Lebensphilosophie, nennen wir es mal, raus in die Welt tragen. Und da finde ich es eigentlich ganz spannend gemacht, dass er das hinkriegt, ohne jetzt, wie du gesagt hast, Erik, so diesen üblichen Hau-drauf-Reflex auf Social Media und Echokammern, wie man ihn sonst sehr häufig aus so, ich sag jetzt mal, Moffat-like-Filmen kennt. Sondern da ist das schon ein bisschen gewiefter gemacht und gezeigt, dass Social Media auch nur dann gut für solche Echokammern funktioniert, wenn es dahinterstehende Netzwerke und so weiter gibt.
Ja, gut, dass du das gerade nochmal sagst, weil beim Schauen hatte ich auch kurz den Gedanken so, ach, interessant, haben wir jetzt in dem Film auch schon wieder so eine Jesse Plemons-Figur, die genau dasselbe sagt, wie die Jesse Plemons-Figur im letzten Film gesagt hat, also im letzten besprochenen Film.
Mhm. Ja.
Ja, du meinst, Jesse Plemons sagt das gleiche wie Father Wicks, Monsignor Wicks?
Nee, wie dieser Sai, mit dem, ich habe ja alles probiert und das war nix und das war nix.
Okay, ich lasse es mal so liegen, weil ich habe Angst, dass wir jetzt wieder die gleiche Diskussion wie in der letzten Episode aufmachen. Was ich ja spannend finde, ist, dass der Inciting Incident, der ja auch dann zum Mord geführt hat, der Moment war, wo die Person, die dann später den Mord begeht, versteht, dass Father Wicks wirklich gefährlich werden kann und dass das wirklich reale Chancen hätte, dass er Präsident wird. Und das ist ja eigentlich eine sehr gute Analyse. Du kannst, also das ist ja nicht der Moment, wo er anfängt so zu reden. Der redet ja schon sein ganzes Leben so. Mhm. Das ist der Moment, wo er reich wird. Mhm. Und
sehr gut. Ja.
Die Aussage ist,
ja.
Diese Leute sind so lange nicht gefährlich, solange sie kein Geld haben. In dem Moment, wo sie Geld haben, können die alles machen.
Ah, das ist super.
Dann haben sie Macht und Einfluss.
Ja.
Ja.
Ah, das finde ich super, wirklich. Finde ich richtig gute Beobachtung. Und zu diesem, das ist jetzt nicht der Inciting Incident, aber halt kurz danach, so dieses, wie dann der Mord gebaut wird, da finde ich, und das ist jetzt was ich quasi, wo ich den Film für lobe, finde ich es geschickt gemacht, wie Stil und Inhalt ineinander greifen. Denn wir haben ja schon in der Einleitung drüber diskutiert, Rian Johnson entscheidet sich dafür, dieses Impossible Crime Ding aufzumachen oder das, wie war es, Locked Room Dilemma. Also wo, wenn man so ein bisschen auf die Forschung zur Kriminalliteratur guckt, es dann oft dazu führt, dass man nicht mehr nur nach dem Who done it, sondern How done it gucken muss. Weil für Who, also du kannst jetzt nach Motiven suchen und so weiter, aber solange du nicht darauf kommst, wie es gemacht wurde, wirst du diesen Mord nicht lösen können. So. Und dass das halt für dieses, eigentlich geht es darum, hier ein System zu verstehen, wie dieses System funktioniert, dass es dazu kommen konnte, dafür quasi stilistisch sich für dieses Mittel des Mordes zu entscheiden, finde ich eine ganz geschickte Wahl.
Das ist ja fast schon marxistisch.
Vielleicht.
Das ist ja historischer Materialismus.
Ja.
Oh, der Film hat glatt hier so drei Sterne bei mir gewonnen bei Letterboxd.
Ne? Also weil es geht weniger darum, dass da jetzt ein individueller Täterin ist. Die Täterin wird ja auch gar nicht so sehr als Täterin geframed in dem Film.
Ja, die Tat ist auch outgesourced.
Richtig.
Ne?
Sondern es ist halt so dieses, eigentlich war das unmöglich, aber da ist ein System, was sowas möglich macht, trotz allem. Ja.
Finde ich sehr gut.
Ja. Also da habe ich wirklich gedacht, ja, da unterscheidet sich dieser Film zum Beispiel auch von Thursday Murder Club, über den wir neulich gesprochen haben, kurz, ne? Weil der ist halt ein Whodunit. Und das ist, also gucke ich mir gerne an, aber das ist jetzt nichts, wo ich noch Wochen später drüber nachdenke oder so. Und da finde ich wirklich, machen die Benoit Blanc-Filme, macht Rian Johnson irgendwie was anders. Also der sorgt dafür, dass ich da noch Knoten im Kopf habe, über die ich weiter nachdenken will.
Wobei es da ja auch sogar so ein Geldthema gab, aber eben auch nicht so konsequent erzählt. Ja.
Das war wirklich nur so Kulisse, fand ich. Also dieses, dass ja Pierce Brosnan so einen Gewerkschaftler gespielt hat, das war ja wirklich nur so Pappkulisse. Ne? Das war Standard. Also hier ist das jetzt natürlich auch mehr oder weniger Kulisse, aber ein bisschen tiefer gehend.
Ja.
Ich weiß nicht, ob wir, du hattest ja gerade First Day Murder Club erwähnt, auch weil ich ja gesagt habe, ich finde, der Film sieht so ein bisschen aus wie First Day Murder Club.
Du meinst jetzt rein optisch.
Ich weiß nicht, ob wir da schon drauf eingehen wollen jetzt.
Mach doch mal, wir sind ja gerade beim Stil und so.
Also, weswegen ich auch am Anfang gesagt habe, warum ich enttäuscht bin von dem Film. Ich bin nicht mehr ganz so enttäuscht von dem Film, ich habe jetzt viel besser verstanden, was der Anreiz ist. Aber ich finde, also das ist natürlich ein Klischee und vielleicht sagen das auch ein paar Miesepeter, aber ich komme immer mehr zu der Überzeugung, alle Netflix-Sachen sehen genau identisch aus. Ob das jetzt First the Murders Club ist, Guillermo del Toro's Frankenstein oder jetzt Wake Up Dead Man, für mich ist das alles ein KI-Programm. Vom Aussehen her, vom Vibe her.
Ich glaube, das kannst du del Toro nicht vorwerfen.
Ich kann, also sag mal so, für einen del Toro-Film sah Frankenstein, würde ich jetzt mal behaupten, unterdurchschnittlich aus.
Aber der wird sicher kein KI eingesetzt haben.
Nein, das meine ich gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass Wake Up Dead Man KI eingesetzt hat. Aber sie fühlen sich halt an wie KI. Mhm. Also vom ganzen Visuellen her, was jetzt nicht, also so, keine Ahnung, Drehbuch und so, und also bei Guillermo del Toro weiß man, der kann Kostüme. Ne, der kann Kostüme, das war auch super, ne? Der Frankenstein war super oder das Monster war super. Aber wenn man sich alles so drumherum anschaut, und die haben ja wirklich große Sets da gebaut, aber es schweift ein bisschen ab, aber ich komme gleich wieder zurück, die Szene beim Schiff, die sah halt aus wie CGI, obwohl sie nicht CGI, also im großen Teil nicht CGI war. Und genauso finde ich diese Kirche, wenn man das vergleicht mit dem Haus aus dem ersten Teil, fühlt sich dieses Haus, und die sind wahrscheinlich sogar Gleichheiten, ne, von der Bauzeit her, dieses Haus wesentlich älter, wesentlich eingelebter an als diese Kirche, die halt wirklich nach Papa aussah. Und vielleicht ist das gewollt, weiß man nicht, da hatten ja darüber gesprochen.
Genau, so. Sie haben doch darüber gesprochen, dass die erst relativ spät gebaut wurde und nur so aussehen sollte wie ein älteres Gebäude.
Ja, genau. Aber das sollte ja das
Haus. Das wird ja sogar im Film angesprochen.
Ja, genau, das hat der Becky gerade gesagt. Das Haus aber soll ja auch älter aussehen, als es eigentlich ist. Und trotzdem finde ich, das Haus sieht auch älter aus, als es ist. Während die Kirche, und ich finde so, es hat, also ich kann es gar nicht pinpointen, aber der Film fühlt sich nach Plastik an. Und das Gefühl hatte ich auch bei Frankenstein, das Gefühl hatte ich noch viel mehr bei First and Murders Club. Ich finde auch, keine Ahnung, wenn man, schaut euch mal die Poster von Wake Up Dead Man und von Wednesday an. Das könnte auch die gleiche Serie sein. Ich finde, da ist so ein Schleim ausgekippt worden, so ein Netflix-Schleim, der sich so leicht über alles drüber legt.
Na, weiß ich nicht. Also, dann, du meinst jetzt ja eher die neueren Filme. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel. So
die letzten 2-3 Jahre.
Die drei Filme, die sind ja alle 3 Netflix-Filme.
War der erste auch schon Netflix?
Ja. Haben wir ja doch sehr unterschiedliche optische Richtungen. Also da fällt ja der zweite, der geht ja komplett in eine andere Richtung. Da haben wir ja sehr viel mehr Licht, Glas, Metall, moderne Architektur und so weiter. Und ja, jetzt haben wir eben hier eher wieder so ein.
Gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, also vielleicht ist es, also ich weiß jetzt nicht, ob es mir jetzt einfach aufgefallen ist oder dass es sich auch verändert hat. Ich finde, die Netflix-Produktionen der letzten 1-2 Jahre sehen alle komplett so vom Gefühl her gleich aus.
Es kann natürlich sein, dass das alles auf den Zeitgeist geht. Da würde ich aber fast sagen, das ist nicht dann nicht nur Netflix, sondern eher so, dass so Filmmacher vielleicht auch drauf gucken oder Networks, okay, was ist denn gerade cool? Und zwar in allen Medien, und sie haben vielleicht gesehen, oh, dieses Elden Ring, das hat ja schon ziemlich cool, stilprägend irgendwie gewirkt, also vielleicht lassen wir mal Sachen ein bisschen mehr aussehen wie Elden Ring, keine Ahnung.
Ich wüsste jetzt nicht, was in letzter Zeit wie Elden Ring aussah. Oder worauf spielst du auf was Konkretes an?
Also auf diesen düsteren Stil, den haben wir ja auch in Wednesday, den haben wir jetzt hier, den hatten wir auch in
Frankenstein,
oder ist das nicht das, was du meinst? Also dieser Gothic-Stil ist ja drin überall.
Ja, ich meine nicht den Gothic-Stil. Das ist mir schon klar, dass das eine Stilrichtung ist. Ich habe ja auch deswegen bewusst First the Murders Club auch mit reingenommen. Also diese ganzen Live-Action Hollywood-artigen Produktionen, die Netflix gerade macht, dass die für mich alle wie die gleiche Pressform sind. Das ist so, also der Schleim legt sich so drüber und es kommt halt darauf an, wie gut was unter dem Schleim ist, quasi gut, also wie gut das Fundament ist, ob das jetzt wirklich Grütze ist oder noch so durchsticht. Also wenn man so ein Del Toro mit Schleim übergießt, ist immer noch sehr viel Del Toro übrig. Wenn man einen Rian Johnson mit Schleim übergießt, ist auch immer noch sehr viel Rian Johnson übrig. Aber trotzdem halt weniger als vorher. Und wenn man sich jetzt keine anschaut, Hellboy oder Pan's Labyrinth mit Frankenstein, da muss man ja schon eingestehen, dass das zwei unterschiedliche Qualitätsstufen sind.
Ich fühle mich gerade erinnert an, lass es so vor 3 Jahren gewesen sein, als wir hier mal über Superheldenfilme geredet haben und ich verzweifelt versucht habe zu verteidigen, dass Superheldenfilme auch noch cool sein könnten im MCU und ihr mir gesagt habt, dass das wahrscheinlich jetzt nicht mehr so ist und dass also eine ganz ähnliche Diskussion war von eigentlich will ich in meinem Herzen, dass Netflix-Filme noch gut sein können und deshalb versuche ich gerade vor allem an Sachen zu denken, wo ich finde, dass die noch gut aussehen und so, aber es ist, wie du sagst, das sind dann die, wo das Fundament noch besonders groß ist und wo der Schleim noch nicht, ich finde es ein sehr tolles Bild, wo der Schleim noch nicht alles andere wegspülen konnte sozusagen und wenn wir jetzt mal, keine Ahnung, wir müssen wahrscheinlich uns mal einen Kalendereintrag setzen für in 5 Jahren, dass wir uns nochmal diese Stelle anhören sollen und mal sagen, was seitdem mit Netflix-Filmen passiert ist optisch, weil ich mir schon vorstellen könnte, dass du nicht Unrecht hast damit, dass es ein bisschen flacher wird und ein bisschen geleckter und ein bisschen, also natürlich auch davon getragen, dass es halt nicht mehr auf der großen Leinwand gezeigt wird und deshalb auch glaubt, flacher sein zu können, weil man ja so viele Details gar nicht mehr sehen würde.
Es wird halt schneller produziert, es wird weniger Zeit in solche Sachen reingesteckt, es werden weniger Leute dafür bezahlt. Es wird wahrscheinlich auch tatsächlich in Zukunft einfach mehr mit KI gemacht werden, das ist, glaube ich, aktuell unvermeidlich. Und wo du gerade die MCU-Diskussion ansprichst, ich meine, wir haben damals gesagt, Erik und ich, wenn ich mich richtig erinnere, einfach mal 5 bis 6 Jahre lang nichts machen und dann wieder anfangen. Wir haben im Grunde das erreicht, ne? Weil ob man MCU vor 5 Jahren kennt und quasi dann ins Koma fällt und jetzt wieder aufwacht und dann schaut man sich den neuesten Trailer für Avengers Doomsday an und sagt, ah ja, Steve Rogers, ja, Captain America, stimmt, den kenne ich noch. Ah, der kommt jetzt wieder. Ah, das ist ja schön. Das freut mich. Also die haben ja wirklich es jetzt auch nicht geschafft, in den letzten 5 Jahren da was aufzubauen. Und
nur bei Filmoptik wird es nicht klappen, weil wir können nicht sagen, macht jetzt mal 5 Jahre einfach keine Filme mehr und fangt dann nochmal auf dem Reißbrett neu an, wie ihr Filme optisch aussehen lassen wollen
würdet. Wenn das jetzt durchgeht, ist ja vielleicht Sinners jetzt bei den Netflix-Filmen. Und dann können wir nicht mal sagen, dass alle Netflix-Filme so gleich aussehen. Weil das
von Netflix produziert.
Komplett schleimfreier Film, würde ich sagen.
Ja, aber zum Thema Optik. Also ich bringe jetzt mal einen Punkt, der so klingen könnte, wie als würde ich das kritisch meinen, aber ich meine es gar nicht, weil es mir sehr gut gefällt irgendwie.
Bin gespannt.
Und das ist, ich habe so den Eindruck, dass sich Ryan Johnson in dem Film auch so gedacht hat, komm, diese stilistischen Murder-Mystery-Tropes, die so in so Filmen drin sind, ich kipp die einfach mal alle rein und dreh die alle auf 11. Also der Einsatz von Licht und Schatten zum Beispiel oder solche Szenen wie ein Auto fährt in der Nacht und dann ist solcher dicker Bodennebel unterwegs, was sich total leicht aus der, boah, jetzt hast du aber ins dickste Klischee fast gegriffen, anfühlen könnte. Aber für mich hat das in dem Film irgendwie gepasst und auch, ich habe zum Teil so das Gefühl, wenn man sich so Szenen anguckt, die in der Kirche spielen, dass der Lichteinfall aus einer realistischen Sicht keinen Sinn ergibt. Mhm. Weil der, zum Beispiel, wo der Monsignor Wicks das erste Mal reinkommt, eigentlich kommt das Licht so seitlich durch die Fenster in die Kirche. Aber sobald die Tür aufgeht, kommt das Sonnenlicht auf einmal von durch die Tür parallel hinten auf die Wand, als würde die Sonne gerade untergehen. Und so schnell kann sich die Sonne da nicht bewegen. Aber es ist halt alles zu einem Zweck. Und der Zweck ist, über die Bilder eine Bedeutung zu erzeugen. Und da ist ja hier zum Beispiel ganz klar, der Monsignor Wicks kommt rein. Das Licht der Tür fällt auf das Kreuz, also auf das Kreuz, wenn es denn da wäre, auf das Schatten des Kreuzes und auf den Schatten des Kreuzes fällt der Schatten von Monsignor Wicks, wo mir in dem Moment sofort klar war, okay, das ist das Opfer, da geht's hin. Später bringt er das Bild nochmal mit dem anderen Priester, wo dann nichts passiert, lustigerweise. Also was dann vielleicht so ein bisschen Red Herring ist. Und ja, er hat halt auch oft solche Szenen wie, es ist ein total grauer, wolkenverhangener Himmel und Benoit Blanc sagt was und ihm geht ein Licht auf und ihm geht im wahrsten Sinne des Wortes ein Licht auf, weil gerade dann kommt die Sonne heraus und überflutet den Benoit Blanc mit warmem Sonnenlicht und dann geht die Sonne wieder weg und es ist, ich find's herrlich, mir gefällt.
Ich habe auch überlegt, ob es das Sprichwort auf Englisch gibt. Ein Licht aufgehen, weiß das jemand? Sowas in die Richtung?
Me goes a light on. ich finde, du hast vollkommen recht. Ich finde auch sehr schön, wo ich jetzt gerade drüber nachdenke, was ja vollkommen mal Blödsinn ist, die Wasserspeier zeigen nach innen, die sind in der Kirche.
Das stimmt.
An der Decke oben sind die Wasserspeier. Da habe ich beim Schauen dran gedacht, dass die ja so schön ausgeleuchtet sind. Die Gesichter, diese Fratzen sind immer perfekt ausgeleuchtet, als hätten die da so einen Spot drauf gemacht. Und dann kommt dazu, die zeigen nach innen, die zeigen auf die Leute und nicht nach außen, wie sonst immer. Das finde ich auch nochmal ein sehr schönes Bild. Und ich weiß, was du mit Schatten gesagt hast, das gefällt mir fantastisch. Also das ist genau, worauf ich nachgedacht habe. Es geht sehr viel um Leerraum. Also Leerraum, der ein Bild erzeugt. Wir haben das Kreuz, wir haben die Schatten, wir haben diese Lazarus-Türe, quasi das Ereignis ist, dass die Türe fehlt, quasi einen Leerraum schafft, der dann auch eine Türe sein. Also so ein Leerraum kann eine Tür sein, das kann aber auch eine Fehlstelle sein. Und wir haben den Leerraum der Leute, die die Gemeinde verlassen haben, die die Gemeinde formen. Quasi dadurch, welche Personen nicht da sind, wird diese Gemeinschaft erschaffen.
Ah ja, das ist auch interessant. Das stimmt. Eigentlich, ich habe vorhin so viele Prototypen aufgezählt, die es gibt in der Gemeinde. Wir haben noch nicht darüber geredet, welche Prototypen es eigentlich nicht gibt in dieser Gemeinde, weil sie alle rausgeschmissen wurden.
Apropos Prototyp, muss sagen, die Küsterin, also gibt es genauso. Das ist, die habe ich, kenne ich seit meiner Kindheit. Das ist eine der realsten Darstellungen von einer Küsterin, oder ich weiß nicht, wie man es im Englischen nennt, aber im Deutschen ist das die Küsterin. Also die,
also die Frau, Glenn Close-Rolle.
Die Glenn Close-Rolle, die sich quasi die Kirche aufmacht, zumacht, putzt, sich um alles kümmert.
Martha.
Genau. Die Orgel spielt, also bei uns hat sie ehrlich gesagt nicht die Orgel gespielt, aber als Ministrant, ich war ja damals Ministrant, wir hatten alle Angst vor ihr und es war also es ist genauso ein Glenn Close Charakter und ich glaube, den gibt es wirklich in jeder katholischen Kirche auf der gesamten Welt, genauso eine Figur. Mhm. Habe ich wieder hier überspezifisches Katholizismus-Fachwissen angedeutet.
Sehr gut, dafür bist du hier in der Runde. Also bist auch noch für andere Sachen in der Runde, aber das nehmen wir immer gerne. Da können Erik und ich nicht so viel mit dienen.
Ich würde gerne noch ein bisschen über die Struktur und den Aufbau des Films reden, weil ich finde es interessant. Ich habe jetzt nicht die Minuten gezählt, aber es ist eigentlich schon gefühlt eine halbe Stunde, bevor wir Benno Blanks überhaupt das erste Mal sehen. Mhm. Und das hat er auch in diesem Interview erzählt, dass es ihm wichtig ist, sozusagen diesen Priester, wie heißt er nochmal, Reverend Judd, als Hauptfigur aufzubauen. Und das schafft er auch durch den Aufbau des Films, finde ich gut, dass er sozusagen zeigt, der Reverend Judd, das ist übrigens unser Protagonist. Und
er ist ja sogar der Erzähler, der Off-Text-Erzähler.
Und Benoit Blanc ist sozusagen eher eine Gehilfsrolle. Also hat sogar in dem Interview gesagt, Benoit Blanc ist eigentlich an sich gar nicht so richtig ein Charakter, weil was wissen wir schon über Benoit Blanc? Was habe ich überhaupt schon darüber erzählt, wer das ist? Nee, der hat in jedem Film eine spezifische Funktion, die er erfüllt. Mhm. Und ja, das finde ich auch interessant. Also im Vergleich zum Beispiel zu diesen Hercule Poirot-Filmen, wo ja, also ich beziehe mich jetzt vor allen Dingen auf die neuen, die alten kenne ich ja gar nicht. Also auf Tod auf dem Nil und so. Und da ist ja Hercule Poirot schon klar der Protagonist und der, um den es geht.
In den alten auch, auf jeden Fall.
Das finde ich einen interessanten Kniff und ich finde den Framing-Device des Briefes interessant, also wie sie ihn eingebaut haben, weil das geht ja eigentlich so zuerst los, wie man sich so vorstellt, dass es passiert ein Mord und dann schreibt unser Protagonist eben eine Einladung an diesen Detektiv, der sagt, hier ist was passiert und könntest du mal gucken, vielleicht fällt dir was ein. Und bis zu dem Reveal, worum er den Brief schreibt, habe ich auch so ab und zu mal mit den Augen gerollt, so nach dem Motto, also wenn das so ein Einladungsbrief ist, ist der schon ein bisschen komisch geschrieben und so. Also so total komische Details und so und ein bisschen hin und her gewunden geschrieben und was soll denn das alles? Und danach kommt aber ja raus, dass Benoit Blanc zuerst da reingekommen ist und ihm dann beauftragt, so schreib mal bitte so Stream of Consciousness mäßig runter, was alles in der Zeit passiert ist und auf einmal macht's Klick und der Brief bekommt einen ganz neuen Sinn, eine ganz neue Bedeutung.
Und ich muss ja sagen, auch da hat mich Rian Johnson wieder ein bisschen
an
der Nase herumgeführt.
Zum Ohr. Von der Nase zum Ohr geführt.
Innen durch. Ja. Weil ich natürlich dachte, da gibt es einen POV-Erzähler am Anfang, der auch noch so einen Off-Text spricht. Das muss doch ein unsicherer Erzähler sein. Da passiert irgendwas. Das stimmt nicht alles, was der uns erzählt. Wir erfahren noch, dass da irgendwas ganz anders war, als er das jetzt berichtet. Und es gibt noch irgendeinen Rückblick aus anderen Perspektiven und sowas. Und am Ende ist er halt der eine, der die ganze Zeit quasi immer wahrhaft gesprochen hat, sozusagen. Da habe ich auch gedacht, meine Krimi-Konventionen, die ich kenne aus dem Studium und so, ich habe ja da ein bisschen was zu Kriminalromanen auch gemacht, das hat mich da auf die falsche Fährte geführt.
Er ist halt der einzig wahre Katholik in dieser ganzen Geschichte. Würde nie lügen. Er hat einmal gelogen. mit der Flasche. Das hat er ihm nicht erzählt.
Ach so, das war, und was ja auch.
Und es wird ja sofort, also Benoit Blanc liest seinen Brief und sagt, hast du wirklich geglaubt, du kommst mal durch? Also nee, eigentlich nicht. Und dann wird er sofort aufgelöst. Also ja. Er ist, auch, ist ein sehr schlechter Lügner einfach auch noch.
Genau, und aber lustigerweise hat er ja dadurch, dass er die Flasche versteckt hat, aus Nächstenliebe zu ja. Wicks, den er eigentlich ätzend fand, hat er quasi am Ende angestoßen, wie nee, die weiteren
Ereignisse. Das hat er nicht für Wicks gemacht, das hat er für Samson gemacht.
Ja, stimmt, das hat er für Samson gemacht, du hast recht.
Aber ich würde euch ja. mal noch eine Frage stellen. Ja. Aus Sicht von so einem Krimi-Film und Betrachter von Krimi-Filmen.
Ja.
Würdet ihr sagen, der Film spielt fair mit euch als Betrachtern? Also so im Sinne von, wenn man genau hinguckt, hätte man es auch rausfinden können? Vielleicht, woher ich komme. Weil es gibt zum Beispiel bei Sherlock, also der Serie mit Benedict Cumberbatch, gibt es schon auch so Kritikpunkte, so von wegen, ja, die spielen ja nicht fair mit den Zuschauern, dass dann Benedict Cumberbatch am Ende irgendwelche Indizien aufzählt, die er zwar gesehen haben will, aber die man sozusagen nicht in der Kamera sieht, die er danach erst aufdeckt. Aber ich habe das Gefühl, man hat schon alles gesehen, worauf es ankommt.
Ja, aber das ist in den Original-Sherlock-Büchern auch nicht so.
Ja, wollte ich auch gerade sagen. Das ist bei Arthur Conan Doyle auch so, dass Sherlock immer am Ende erst Sachen aufdeckt, die man als Leser noch gar nicht kannte. Nichtsdestotrotz hier bei dem Film bin ich bei dir, Erik. Also ich würde auch sagen, die Ermittlung, die Benoit Blanc macht, sorgt nicht dafür, dass wir kurz vor Schluss noch ein neues Beweisstück oder irgendwas finden, was wir noch nicht kannten, sondern sie hilft uns dabei, Dinge anders zu beurteilen, als wir es am Anfang gemacht haben. Und das ist ja, ja. eigentlich ein guter Ermittler und auch ein guter Kriminalfilm, würde ich sagen.
Sie zeigen uns ja das zentrale Stück für die Auflösung. Zeigen sie uns in der Mitte des Films, wo er da in der Bar steht und das Bild hochhält.
Ja, da habe ich habe da auch sofort gemerkt, dass da die Köpfe fehlen.
Hast du echt?
Warte, nee, pass auf, ich habe gemerkt, dass ein Kopf fehlt. Ja. Ich habe nicht gemerkt, dass bei beiden Lampen der Kopf fehlt.
Ah, interessant.
Fehlt.
Ich habe nur gemerkt, er wird nicht die Tasche gemeint haben. Das aber was nicht. Er gemeint hat, da wäre ich nicht.
Ich fand auch sofort verdächtig, dass
Moment
der Arzt
ist es mir nicht auch nicht aufgefallen, aber ich bin nochmal zurückgegangen ja. und das ist auch die Szene, die sie besprechen.
Ja.
Und da lassen sie das in der Besprechung natürlich auch den Fakt aus, dass der zweite Kopf auch fehlt, aber es fällt klar auf, wenn man weiß, wo man nachgucken muss. Und natürlich lenkt er auch so ein bisschen geschickt die Aufmerksamkeit auf die Tasche, sodass man da bei diesen, das ist ja fast so wie so ein Magic Eye Poster. Er nimmt das Bild hoch und runter und hoch und runter und entweder das fällt dir auf oder das fällt dir nicht auf. Aber es kann dir auffallen und das finde ich so gut.
Ja, würde ich auch sagen. Ich hätte noch eine, also wenn ich eine Sache kritisieren würde an dem Film, dann ist es, dass die Figuren alle eigentlich keine Entwicklung machen in meinen Augen. Außer vielleicht Vera. Ich würde sagen, Vera, die hat ja damals Wicks zuliebe quasi sein uneheliches Kind als ihr Adoptivkind angenommen. Und die nutzt quasi die Entwicklung dieses Films, um sich von dieser Vorstellung zu emanzipieren und wieder sie selbst zu werden und also inklusive, sie sitzt plötzlich mit Zigaretten in ihrer eigenen Wohnung, was ihr eigener Sohn noch nicht kannte von ihr und so. Das ist so die einzige, wo ich das Gefühl habe, die macht eine Entwicklung. Bei allen anderen habe ich das Gefühl, hat sich bei denen jetzt irgendwas verändert so richtig dadurch? Also zum Beispiel Lee, der Autor, nochmal kurze Side Note, ist ja genial von Rian Johnson, da Andrew Scott zu casten und ihn in so einen religiösen Film und ihn nicht als Priest zu besetzen, nachdem wir ihn alle als Sexy Priest in Fleabag kennengelernt haben.
War das Gegenteil von einem Sexy Priest. Also der war Luigi zu einem Sexy Priest.
Ist Side Note Ende. Der macht einfach am Ende genau das, was er von Anfang an wollte, nämlich ein Buch darüber schreiben. Gut, das Einzige, was für ihn problematisch ist, er merkt dann, mit so einer Geschichte ziehe ich nur so alte, weiße Maga-Dudes an.
Ich finde es lustig, dass alle diese Leute, die in der Schlange standen, aussahen wie John Goodman in The Big Lebowski. Ich weiß nicht, ob das Absicht war.
Nee, ich glaube, es sollte eher so ein...
Ja, ich weiß auch schon, so ein der Magervater.
Genau, also ich habe halt das Gefühl,
deutscher Magervater.
Der Sai selbst der, ne, der will halt am Ende weiter Politiker werden. Also so richtig.
Ja, die Violinistin, ja, okay, oder was ist die Cellistin? Cellistin, genau.
Die versteht, dass sie das Wunder gar nicht braucht, um ein wertvolles Leben weiterführen zu können.
Ja, es ist halt kein Film, der so ein Magic End hat, so, und dann waren alle gut, sondern du gesagt hast, es gibt ein paar Leute, die haben es verstanden, mhm, und ein paar Leute, die haben es nicht verstanden. Und ich finde das aber gar nicht schlecht, mhm, weil, also findest du, dass Judd keine Entwicklung durchmacht?
Er wird halt ein bisschen selbstbewusster und nicht mehr so von seiner Schuld getrieben, ja, dass er da jemanden im Kampf getötet hat. Also ich glaube, er denkt am Ende nicht mehr von sich selbst als Mörder, wie er es vorher gemacht hat.
Ja, und er findet sich, er schafft es endlich, in seiner Rolle als Pfarrer aufzugehen. Das ist schon so eine klassische Heldenreise.
Das ist schon ist schon wahr.
Also im Grunde, also
und Benoit Blanc war sein
Gandalf.
Sein Gandalf.
Ja, ist er fast so grauhaarig jetzt. Benoit Blanc, der Weise.
Oh, die Friese, ne? Haben wir schon über Benoit Blancs Friese gesprochen? Oh, ja. Weiß ich nicht.
Ich bin kein Fan.
Nee, ich auch nicht. Also ich verstehe schon, dass man ihn in jedem Film anders aussehen lassen will, angepasst an das Setting so. Und das passte schon, aber schön ist anders.
Schön ist anders, das stimmt schon.
Also die Anzüge passen, aber die Frisur, nee.
Ja, schwierig.
Christopher, willst du zum Abschluss nochmal, weil du bist eingestiegen mit dem Vergleich zu Pokerface. Und jetzt hat ja nicht jeder, der uns hier zuhört, Pokerface schon gesehen. Tut es. Willst du vielleicht nochmal damit abschließen, was du an Pokerface besser gemacht findest als an diesem Film?
Ich finde, dieser Film hat schon sehr viel von Pokerface gelernt. Mhm. Dass Benoit Blanc ganz spät reinkommt, das ist ja so eine klassische, also Columbo-Pokerface, ne, diese Geschichte. Ich finde, was ihr gesagt habt, Benoit Blanc ist eigentlich kein Charakter. Das ist, also ist eher so ein Gimmick, so ein Maskottchen. Und Charlie heißt sie, ne? Mhm. Die ist halt ein Charakter, ne? Das ist ein richtiger Charakter.
Also von Natasha Lyonne, genau, wird sie auch noch gespielt. Ich glaube, die kann keine Charaktere spielen, die kein Charakter sind, genau, ehrlich gesagt.
Und die macht eine Entwicklung durch, mhm, und struggelt ja auch immer sehr mit sich selber. Und man hat sehr viel Fall, aber man hat auch sehr viel, Natasha Lyonne kämpft mit ihren eigenen Dämonen. Und jetzt hat er ja sogar noch diesen Moriarty-Charakter, mhm, quasi dagegen gestellt bekommen. Und ich finde, Pokerface ist viel saftiger, würde ich das jetzt mal nennen. Also der ist so, da beißt man rein und da kriegt man richtig ein schönen Gefühl im Mund. Mhm. Und das mag jetzt vielleicht am Netflix-Schleim liegen. Hier ist das so ein bisschen tütensuppenartig.
Und Pokerface ist eine Serie?
Genau, ja, ist eine Serie. Da hast,
ach,
du natürlich,
Erik, du hast das nicht gesehen.
Hast natürlich mehr, nee, Zeit, was zu erzählen. Kannst du auf Wow gucken?
Wow.
Ist das jede Folge ein eigener Fall oder, ja, ist das so in der Staffel ein Fall?
Ja, nee, es gibt eine Rahmenhandlung, aber im Grunde ist jede Folge ein eigener Fall. Ich weiß nicht, ob du Columbo kennst, das ist also sehr stark an Columbo angelehnt.
Ja.
Aber vielleicht ist es natürlich ein bisschen, würde ich trotzdem sagen, wenn du zwischen Film und Serie vergleichst, ist es schon aus der Anlage vielleicht ein bisschen ein unfairer Vergleich in Richtung des Filmes.
Warum?
Vielleicht, wenn man sich so vergleicht, ist es vielleicht der Film, wenn der ein gutes Steak ist, ist die Serie natürlich trotzdem nochmal die große, dicke Haxe, wo richtig viel Fleisch dran ist.
Ja, aber das sage ich ja, dass es länger ist. Da ist hier weniger dran als bei Pokerface.
Ja, aber
ja,
du kannst halt in zwei Stunden nicht
Film,
so viel erzählen wie in 10.
Ja. Ist ja dadurch nicht so viel dran, weil ein Film ja bloß 2 bis 3 Stunden ist. Und
ja, es hat schon
einen
Grund,
halt viel mehr Raum.
Warum Krimi eher serienartig erzählt wird und nicht filmartig.
Sagt der jeden Sonntag mit mir Tatort guckt.
Ja, das ist ja wohl eine Serie.
Also, da ist ja auch jeder Fall für sich.
Ja, aber das ist ja bei Pokerface auch so. Also lass mal hier nicht heiliger werden als der Papst.
Okay. Ich hätte noch,
yes,
einen kleinen Kritikpunkt inhaltlich.
Yes.
Der sich darauf bezieht, dass man will, also ich könnte nachvollziehen, wenn Leute sagen, okay, aber der Film macht vielleicht ein bisschen zu viele Fässer auf. Das würde ich auch so sehen, dass er manchmal solche Themen so ein bisschen einstreut, wie zum Beispiel das mit dem, mit diesem Neo-Gothic. Das ist so ein Halbsatz, der dann mal gefallen wird, und das ist halt so ein kleiner Kritikpunkt, den der Film aufmacht, aber halt auch nicht so richtig durchverhandelt, genauso wie das mit diesem Face-Healing zum Beispiel. Also das ist eben bei dieser Violinistin mit drin, aber es ist halt eher so am Rand, und wird das wirklich richtig verhandelt, oder wäre es vielleicht besser, das entweder noch größer zu machen oder rauszulassen? Also kann mir schon vorstellen, dass man sagt, der Film macht vielleicht ein paar zu viele Fässer auf und dekliniert sie dann aber nicht gut genug durch. So.
Ja, vor allem, als du jetzt gerade gesagt hast, oder man hätte es vielleicht auch weglassen können, habe ich schon überlegt, ob man vielleicht ein, zwei von den Nebencharakteren auch hätte weglassen können. Aber vielleicht, also andererseits ist halt, gehört auch so ein bisschen dazu, glaube ich, bei den Knives Out-Filmen, dass ja, sich erst schon im Laufe des Films rauskristallisiert, wen von den vielen Nebencharakteren wir uns nochmal genauer anschauen sollten.
Ja, du brauchst ein paar Leute, die du verdächtigen kannst.
Ja,
ja. Das stimmt.
Und dann hast du noch einen Metakritikpunkt, richtig,
ja,
Erik?
Ja, mein Metakritikpunkt richtet sich einfach an diese ganze Ausspielung, weil wir hatten ja jetzt, es ist ja ein Netflix-Film, und es gab ja eine limitierte Kinoausspielung, die nur irgendwie so 2 Wochen, wenn überhaupt, war in ausgewählten Kinos. Und hier bei mir zum Beispiel in Dresden lief er in gar keinem. Und das finde ich schon, ich finde es schwach. Also es ist jetzt nicht so dieses Bare-Minimum, um in die Oscar-Auswertung zu kommen, weil da hätten sie noch weniger machen können.
Da hätte ja auch in den USA gereicht, sozusagen.
Da hätte ja dieses eine Kino in den USA, glaube ich, genau gereicht. Aber ich finde es dünne. Also ich finde, es gibt Filme, die jetzt klinge ich gleich wie so ein Scorsese-Sinkpies. Ich finde, es gibt Filme, die gehören auf die große Leinwand.
Ja, ich finde es auch.
Da muss es einfach das Angebot geben, dass man da reingehen kann. Ich kann verstehen, dass man sagt, okay, man will dann das schnell ins Streaming bringen danach, dass man den Run sozusagen nur kurz macht, aber dann wenigstens in den großen Städten überall ins Kino zu bringen. Mhm. Oder dass jede Kinokette, jedes Kino, dass man auch in der Nähe die Chance hat, zu dem Film zu kommen.
Voll. Also
bei mir wäre es das nächste in Leipzig gewesen, da 1,5 Stunden Zugfahrt. Und ja, naja. Ist schwierig.
Ja, ist es. Das muss man leider so sagen. Also es sagt ja niemand, dass jeder sich den im Kino angucken muss, ne? Aber den Leuten, die es gerne würden, die Chance zu geben.
Aber wir haben ja gesprochen, die Filme werden ja auch nicht mal fürs Kino gemacht.
Ja.
Also da wäre ich jetzt auch enttäuscht, den dafür jetzt ins Kino gewesen zu sein.
Vielleicht hättest du dann ganz andere Sachen gesehen, die du auf unserem Fernseher gar nicht gesehen hast.
Noch mehr Schleim. Also wenn man es auf unserem Fernseher nicht sieht, dann sieht man es auch nicht im Kino.
Ja, I know.
Und es gibt ja auch Sachen, finde ich, die es besser machen. Also zum Beispiel Apple, die ja auch mit Formel 1 zum Beispiel ins Kino gegangen sind. Das war eben eine größere und breitere Ausspielung. Und Formel 1 ist eben auch so ein Film zum Beispiel, den man sich auch auf der großen Leinwand angucken will. Habe ich jetzt auch gemerkt, als ich ihn noch nachgeholt habe, weil er auf Apple TV jetzt gekommen ist. Aber sie geben einem zumindest bei ausgewählten Filmen wirklich die Möglichkeit, und sie sagen, die sind ja dann auch wirklich fürs Kino produziert.
Mhm. Ja. Also sie machen das ja nicht, weil sie das Kino so geil finden. Das machen die halt, damit sie eligible für die Awards sind.
Ja, aber dann würde es ja, wie Erik sagte, ausreichen, es einmal in einem Kino in New York zu spielen. Da gibt es doch extra dieses Los Angeles, genau, da gibt es doch extra dieses eine Kino, wo sie das dann immer alle machen.
Ja, das lohnt sich dann, also ja. Ich glaube, es ist halt dieses Feigenblatt, dass man immer noch sagen kann, aber wir machen noch Filme, also wir sind noch Freunde. Ich glaube, man muss sich auch mit den Verleihern gut stellen. Man muss ja auch irgendwie Beziehungen zu den Kinobesitzern pflegen, auch in Deutschland. Ich habe jetzt ja von Julia Becker in der ICE erste Klasse überhört, dass für Sinister ein ganz gutes Jahr war. Die machen das nicht, weil sie das Kino so geil finden. Also bei Apple vielleicht schon. Bei Apple weiß man ja auch nicht ganz, warum sie überhaupt
Apple TV Plus
ist ja so, die machen, glaube ich, 1 Million Dollar Verlust pro Jahr. Also ich glaube, für Apple ist das wirklich so ein Ding, so Mäzentum. Die machen das einfach, weil sie das geil finden. Ich glaube, Netflix also macht nichts, weil sie es geil finden. Die machen das alles nur wegen des Geldes. Hm.
Und das wird natürlich jetzt nochmal interessanter, wenn sie dann Warner dazu kriegen. Wenn sie dann Warner dazu kriegen.
Interessant.
Oh. Aber das diskutieren wir vielleicht im Jahresrückblick nochmal.
Mach das Fass jetzt nicht auf, genau. Ja. Ich habe sehr viel Angst.
Das Schleimfass,
das lassen wir zu. Mein Fazit ist, ich hätte gerne noch mehr Benoit Blanc-Filme. Ich glaube, Jan hat bei uns im Chat neulich geschrieben, er nimmt noch 99 weitere und ich würde, glaube ich, mitgehen. Also, ja. Das sind für mich wahrscheinlich dann keine 5-Sterne-Filme, die mich komplett vom Hocker reißen und so, aber es ist wahrscheinlich eine sehr gute Filmserie, bei der ich jeden Teil gerne mitnehmen und mich drauf freuen würde.
Ja, also vielleicht ein bisschen weniger Schleim, vielleicht mal so schon Schleimlöser nehmen, aber ich meine, das ist halt ein guter Charakter. Wann endlich der Muppet-Film? Ryan Johnson hat gesagt, er wird es nicht selber machen. Er traut sich das nicht zu, aber vielleicht kann er es ja abgeben.
Benoit Blanc und die Muppets. Also Benoit Blanc ist der einzige Mensch zwischen Muppets?
Ja.
Geil.
Ich hab ja auch in unserem Thema geschrieben, dass es der moderne Hercule Poirot für mich ist. Und der greift den Geist, finde ich, gut auf, die Filmreihe. Und ich hoffe auch, dass es noch sehr lang weitergeht. Also, ich meine, James Bond ist ja jetzt auch beendet, also für Daniel Craig zumindest. Und dann darf er gerne jetzt in seinen nächsten 10, 20 Jahren einfach immer wieder als Benoit Blanc auftauchen. Und das ist ja jetzt auch eine Rolle, wo er nicht so viel Action und Stunts machen muss. Also, die kann ja auch sehr langlebig noch wirken.
Ich würde eher sagen, Daniel Craig auch unterschätzter Schauspieler, weil alle ihn immer nur als der James Bond abstempeln sozusagen. Aber also wir haben ja dieses Jahr mit ihm auch Queer geguckt, wo er noch eine ganz andere Rolle gespielt hat.
Ja.
Fand ich extrem spannend.
War das dieses Jahr?
Ja,
war das nicht
letztes? War dieses Jahr. Fand ich extrem spannend. Und erinnert ihr euch noch, als wir damals Logan Lucky besprochen haben, wo er dieser blond gefärbte Autodieb war? Nee, nicht Autodieb, Dieb auf der Autorennbahn.
Das war so das erste Mal, wo ich so einen Augenöffner-Moment mit ihm hatte, dass er kann auch noch mal eine ganz andere Geschmacksrichtung zeigen.
Also ich habe schon Bock, auch Daniel Craig, also gerne mehr Benoit Blanc, aber er darf auch gerne noch mal ein paar geile andere Sachen machen.
Es ist wie bei Ryan Gosling, es ist ein Character Actor gefangen im Körper eines Leading Mans.
Sie dürfen natürlich gerne noch mal seine Queerness ein bisschen prominenter zeigen. Also im zweiten Film haben wir zwar gesehen, dass er da einen Mann hat, aber sie dürfen es gerne noch mal ein bisschen expliziter
machen. Ja, das wird aber nicht bei Netflix nicht passieren.
Schauen wir mal.
Dann machen wir jetzt weiter mit den Kultur-PX. Den Kulturschwein.
Du meinst, jetzt wo es einen neuen Simpsons-Film geben soll und das Weiderschwein wieder in unser aller...
Kulturschwein. Ah, was macht das Kulturschwein?
Kulturpigs.
Erik, jag doch mal das erste Kulturschwein durch das Dorf.
Ja, ich bleibe monothematisch heute. Also wir haben ja unsere gemütliche Vorweihnachtsfolge, wo wir über Cozy Crime reden, schön dick eingemummelt in unsere Decken und mit unserem Thesen, und da habe ich jetzt als erstes mal noch eine Serie, die zweite Staffel einer Serie, die genauso in die Richtung geht, nämlich A Man on the Inside Staffel 2, auch auf Netflix mit Ted Danson. Und ja, mir hat die zweite Staffel wieder sehr gut gefallen. Es geht wieder um einen Kriminalfall und es geht wieder nicht um einen Mord, sondern Ted Danson kommt diesmal als Man on the Inside in eine Universität rein, als schleust sich da ein als Gastprofessor. Mhm. Und der Fall ist, dass ein Laptop abhanden kommt und ein Bild zerstört wird. Und es geht so ein bisschen drum rauszufinden, worum passiert das jetzt. Und auch da sind so überhandelnde Themen mit Geld drin, mit Investoren drin, die dann in die Universität reinkommen wollen und irgendwie eben alles über den Haufen werfen wollen und Sachen abschaffen wollen und Leute, die damit arbeitslos werden würden und so weiter. Das sind schon Themen, die da verhandelt werden. Und mir gefällt das eben wieder sehr gut. Es ist eben diese typische Tendenzenart, der auch einfach mal mitten in der Folge ansitzen kann und eine sehr ergreifende, mitreißende Rede schwingt. Und was ich schön finde in der Staffel ist, es gibt eine Folge, die so ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, die eigentlich komplett abgetrennt ist von der anderen Handlung, so ein Thanksgiving-Special, wo es eben wirklich komplett nur um die Figuren geht, es geht um Found Family, es geht um Tradition und wie leben wir zusammen und so weiter. Und da geht es eben mal eine Folge komplett nicht um diesen Kriminalfall. Und ja, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Mir hat das ja schon in der ersten Staffel sehr gut gefallen, wo es ja noch im Deutschen hieß, Undercover im Altersheim. Den Titel haben sie jetzt weggenommen.
Ja, macht Sinn, wenn die zweite Staffel nicht mehr im Altersheim ist.
Ja. Deswegen heißt sie jetzt auch im Deutschen MN und die Inside.
Sehr gut. Ich mache gleich weiter mit Cozy auf der Couch sitzen, einmummeln und was gucken. Viele gucken ja gerade so Weihnachtsfilme, ne? Und irgendwann hat man vielleicht auch genug von diesem immer gleichen heteronormativen, eine Frau kommt zurück in ihren Heimatort, wo sie in einem Holzfällerhemd ihre Jugendliebe wieder trifft, der sie davon überzeugt, dass sie lieber doch keine Karriere machen, sondern da bleiben sollte. Ist jetzt natürlich vollkommen übertrieben und Weihnachtsfilme haben auch ihre Berechtigung. Aber ich hätte eine Alternative für euch mitgebracht, die einen ähnlichen Wholesomeness-Faktor hat, aber dabei ein queerer asiatisch-amerikanischer Hintergrund ist. Und das ist aus diesem Jahr der Film The Wedding Banquet mit unter anderem Bowen Yang, der zusammen mit jemand anderem ein schwules Paar spielt, also ein chinesisch-amerikanisch/koreanisch-amerikanisches Paar. Und dann haben wir ein lesbisches Paar, gespielt von Kelly Marie Tran und Lily Gladstone. Und die beiden Männer wohnen quasi in der Garage der beiden Frauen. Und es ist so, dass die koreanische Familie von dem Partner von Bowen Yang sozusagen, die will, dass er eigentlich wieder zurück nach Korea kommt und dort eine Rolle im großen Unternehmen übernimmt. Und das will er aber nicht. Und dann fragt er seinen Freund, ob er ihn heiraten will. Und der ist aber nicht so, der denkt immer, er schadet seinem Freund nur und so und sagt dann nein. Und dann entspinnt sich die Idee, dass sie doch eine Scheinehe machen, die eine von den,
Marriage.
Genau, die, also der Kelly Marie Tran Charakter zusammen mit dem koreanischen Charakter, um ihn da zu behalten und sie würde dafür Geld kriegen, um einen dritten Versuch Kinderwunschbehandlung machen zu können, weil da gerade einer schiefgelaufen ist sozusagen. Und ja, da entspinnt sich dann ein heiteres Erlebnis, weil dann auch noch die koreanische Großmutter zu Besuch kommt, gespielt von, ich versuche nicht den Namen auszusprechen, aber auf jeden Fall die Frau, die für Minari den Oscar als beste Nebendarstellerin gewonnen hat, richtig tolle Rolle spielt sie da. Die Mutter von der einen Protagonistin ist auch zum Schießen komisch. Die ist Vorsitzende von so einem Ally-Club quasi und feiert sich da sehr dafür, dass sie ja so gut damit leben kann, dass ihre Tochter lesbisch ist und muss jetzt aber damit leben, dass ihre Tochter jetzt in eine Scheinehe mit einem Mann geht und sie alle ihre Insta-Posts löschen muss und all sowas. Also ihr seht, es hat auch ganz viel Wholesomeness und ganz viel von diesen typischen Weihnachtsfilm-Motiven, aber es ist halt mal eine andere Geschichte, die dort erzählt wird und das kann man sich sehr gut mit einer Tasse Tee in der Hand auf der Couch in dieser Jahreszeit so geben. Hat mir Spaß gemacht.
Ich habe eine, ich bin leider sehr langweilig geworden. Ich hab wirklich nicht so viele klassische Empfehlungen diesmal mitgebracht, aber ich möchte euch ein Newsletter ans Herz legen. Wir haben ja vorher darüber gesprochen, wie wir hier vor 5 Jahren saßen und uns darüber ausgelassen haben, was jetzt das MCU machen könnte und wie es dann doch tatsächlich dazu gekommen ist, vor dem wir alle Angst haben. Und der liebe Jonas von Fan Theory of Everything, hat seit langem mal wieder ein Newsletter geschrieben. Jonas schreibt einen Superhelden-Newsletter. Er ist quasi Fachjournalist für Superheldentum. Und jetzt ist auf Fließtext mit V, wird alles verlinkt, ein neuer Newsletter von ihm erschienen, wo es genau über diese Superhero-Fatigue geht und über den nervösen Angstschweiß von AktionärInnen und andere Symptome der genannten Superhero-Fatigue. Also ich finde, das ist zum Zeitgeist ein sehr spannender Text, den ich euch hiermit alle ans Herz legen möchte.
Ist eh ein super Newsletter, kann man auch einfach abonnieren.
Ja.
Sehr schön. Erik, hast du noch einen zweiten Tipp?
Ja, ich habe noch einen zweiten Tipp, Cozy Crime. Diesmal im deutschen Raum, ein Film, den ich angeguckt habe, weil ich sehr viel Positives drüber gehört habe. Und zwar die 3 Fragezeichen und der Karpatenhund. Julius Beck auf Ultras hergehört. Ist auch der erste von den 3 Fragezeichen-Filmen, den ich geguckt habe. Und ja, der hat mir gefallen. Es geht ja um den Fall mit dem Karpatenhund. Also ich kenne auch das Hörspiel nicht dazu. So eine kristallene Hundestatue, die verschwindet und die gesucht wird. Und das ist auch so ein bisschen Ensemble-Film, würde ich sagen. Sie gehen dann eben zu diesem Haus, wo die ganzen Charaktere wohnen, zur Miete und die auch natürlich mögliche Verdächtige sind und natürlich auch so ein paar spezielle Charaktere dabei sind. Also es gibt zum Beispiel so eine Kontortionistin, die sich überall so durchwinden kann, oder es gibt so eine Post-Privacy-Haushälterin, die irgendwie alle überwacht und überall alles nachguckt und so. Und
eine Post-Privacy-Haushälterin, finde ich eine sehr schöne Beschreibung.
Und ja, Mir hat das sehr viel Spaß gemacht, da drauf rumzurätseln. Bei den 3 Fragezeichen ist ja, glaube ich, auch so dieses Motto, hier stirbt niemand.
Ja.
Also es geht immer um irgendwelche anderen Geschichten.
Wurde jetzt nicht einer mal gestorben?
Was die Fälle sind.
Ja, im Hintergrund ist mal jemand gestorben. Wird aber dann in einer Live-Folge auch aufgegriffen. Ja.
Und ja, vielleicht gehe ich dann nochmal zurück und schaue die anderen Filme, und es ist auf alle Fälle eine gute Produktion und eine gute deutsche Produktion.
Wenn ihr mal Freund des Hauses Jan trefft, sprecht ihn doch mal drauf an, was er für eine Begegnung hatte, als er diesen Film geguckt hat. Da kann er euch eine gute Geschichte erzählen.
Ja.
Die nehme ich ihm aber jetzt nicht weg, die soll er schön selber erzählen.
Das kann Jan am besten.
Ich habe noch einen Film, und die Menschen aus unserer Filmquiz-Gruppe wissen, was jetzt kommt, denn es gibt, glaube ich, keinen Film, auf den ich mich dieses Jahr so irrational, unnormal doll gefreut habe wie auf diesen. Wir saßen im Kino zum Filmquiz und in den Pausen lief ein Trailer und es kam der Trailer von diesem Film. Und mein Mund wurde immer weiter aufstehend und die anderen guckten mich schon an und meinten, was ist? Und ich meinte nur, das ist der perfekte Cast für mich. Der Trailer ist total lustig. Ich muss diesen Film sehen. Wann kommt er endlich? Wann kommt er endlich? Dieser perfekte Cast besteht unter anderem aus Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg, Shruti Gatwa, Kate McKinnon. Auf jeden Fall, also ihr merkt, das sind alles Namen, die habt ihr von mir schon öfter mal gehört, dass ich die toll finde. Es geht um den Film The Roses, ein Remake von Danny DeVitos Rosenschlacht. Halt so eine Komödie über so ein Paar, wie die sich kennenlernen, wie sie ein Paar werden und wie sie sich dann scheiden lassen. Also wie es dazu kommt, dass sich die Beziehung ein bisschen in eine andere Richtung entwickelt und sie sich scheiden lassen wollen und sich aber um Sachen streiten und so. Also klingt relativ abgedroschen, ist es von der Handlung auch. Aber ich habe trotzdem sehr gelacht. Also es ist jetzt kein Fünf-Sterne-Film, ja. Aber es hat mir wirklich irrational viel Spaß gemacht, diesen Film zu gucken. Und ich finde wirklich Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, ein grandioses Pairing, die beiden zusammen als Paar zu besetzen. Hätte ich gerne noch in 2, 3 Filmen. Zudem hatten sie auch eine super lustige Pressetour zusammen. Haben wir auch einiges von auf TikTok immer gehabt. Die sind einfach beide, glaube ich, sehr selbstironische Menschen. Und wenn zwei so selbstironische Menschen aufeinander prallen, dann ist das einfach sehr, sehr witzig. Hat mir großen Spaß gemacht. Gibt's jetzt auf Disney Plus. Könnt ihr dort einfach gucken. Liebe ich wirklich. Also, das ist so ein Herzensfilm.
Jetzt komme ich hier wieder mit so Hochkultur. Also wieder ein ungewöhnlicher Pick, aber es wurde mir sozusagen geschenkt. Es war mein Geburtstagsgeschenk von Rebecca.
Jetzt bin ich wieder Rebecca.
Jetzt bist du wieder Rebecca. Nämlich, wir waren vor ein paar Wochen in Berlin im Musical, nämlich im Gripstheater in Linie 1. Ein Musical, was, das haben sie am Anfang gesagt, es war die 2103. Vorstellung. Nächstes Jahr ist da, glaube ich, 40-jähriges Jubiläum. Also es läuft schon eine Weile. Ist ein Musical, was primär sich um Berlin so der späten 80er Jahre dreht. Ist so eine klassische, Musical-Geschichte. Irgendwie eine junge Frau haut
West-Berlin der späten 80er Jahre.
Ja, genau, West-Berlin.
Jahre.
Genau. Haut von zu Hause ab nach West-Berlin, um dort Johnny zu finden. Einen Typen, mit dem sie wohl einen One-Night-Stand hatte und vielleicht jetzt von ihm schwanger ist oder auch nicht. Sie fährt quasi Linie 1. Sie fährt die U-Bahn, die damals vom Bahnhof Zoo bis nach Kreuzberg gefahren ist, also quasi einmal durch West-Berlin durch. Und die fährt sie hoch und runter und wieder zurück. Und sie trifft sehr viele Charaktere, sehr viele Punker und Penner und halt andere West-Berliner Typen. Und es geht auch primär um ja so die Zufallsbekanntschaften oder auch das regelmäßige Wiedersehen, was man in der U-Bahn hat, in der Linie 1 und was die Leute übereinander denken und welche Geschichten sich dort abspielen. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Musical für Leute, die vor allem auch Berlin schätzen als ja eine Stadt mit Charakter. Es gibt also, wo wir beide so ein bisschen geweint haben, einen sehr schönen Song über die blühenden Linden am Görlitzer Park. Es ist ein politisches Musical, also das Gripstheater ist ja auch ein politisches Kabarett. Ich hatte mir, bevor die Vorstellung losging, nochmal das nachgelesen, dass Reichskabarett, wie es früher hieß, vor allem gegründet wurde, weil ihnen das ganze andere Kabarett in Berlin zu unpolitisch war. Und deswegen ist das schon ein sehr politisches, immer noch sehr modernes Bühnenstück. Und ich glaube, es läuft nicht nur in Berlin, aber wenn ihr die Gelegenheit habt, in Berlin seid, ja, einmal ins Gripstheater zu gehen. Ich glaube, das ist auch so ein Bucketlist-Item für Berlin-Kenner.
Genau, aber ich glaube, es ist auch was man, wenn ihr jetzt sagt, ihr kommt mal für 4, 5 Tage auf Urlaub nach Berlin, einen Abend im Gripstheater bei Linie 1 einplanen, da habt ihr auch gleich noch ein bisschen Denkstoff für alles andere, was ihr in Berlin erlebt an den 4, 5 Tagen.
Ja, und das kann man auch mit der ganzen Familie machen. Also ja. Das ist so ein.
Wir waren mit sehr vielen Schulklassen dort.
Genau, du hast erzählt, im Grunde jeder, der in Berlin zur Schule gegangen ist, musste einmal mit der Klasse in Linie 1 gehen. Also da kann man die Eltern mitnehmen, da kann man die Kinder mitnehmen. Das würde ich mir wahrscheinlich auch nochmal anschauen.
Ja, vielleicht nehmen wir da nochmal die Eltern mit.
Ja, das ist wirklich eine Empfehlung für einen Berlin-Trip. Dann warst du unterwegs,
ja,
Rebecca?
Ich war nochmal wieder Fremdpodcasten. Ist jetzt schon eine Weile her, aber das ist einer dieser Podcasts, die mit ein bisschen Vorlauf aufnehmen. Ich war bei unseren FreundInnen des Hauses Kai, Kubasta, Renke und Hilke zu Gast bei den Drombusch-Akten. Ich habe, glaube ich, schon mal hier davon erzählt, dass ich zu Gast war. Und jetzt sind wieder 2 Episoden erschienen, in denen ich zu hören bin. Einmal auch noch zusammen mit OG Daniel, der da ist. Der ist ja jetzt nicht mehr so oft da, aber da ist er noch da. Kommt mal wieder zu Besuch. Und das ist einfach, glaube ich, weiterhin.
Der Onkel Ludwig, der ist auch manchmal da und manchmal nicht.
Das stimmt.
Also Drombusch-Insider.
Wenn ihr euch irgendwie für so alte deutsche Serien und vor allem für das die Deep Dives, die damit so einhergehen können, für in so Geschichte der 90er Jahre, sage ich jetzt mal grob, in Westdeutschland. Wenn ihr euch da irgendwie so ein bisschen für interessiert, ich glaube, Es macht großen Spaß, die Drombusch zu schauen und immer parallel dazu die Episode der Drombusch-Akten zu hören, weil gerade Kai, der macht jede Episode einen Deep Dive in ein Thema. Es ist großartig. Also ja, ist Special Interest, I know. Aber falls ihr das Gefühl habt, es könnte was für euch sein, Drombusch-Akten ist ein gutes Format. Hat Spaß gemacht mal wieder.
Dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, außer lest den ALT-Text. Da wird euch erklärt, wie ihr uns was zur Jahresabschlussgala einreicht. Feuerwerk-Emoji.
Ist so doof, echt. Ja, also das ist unsere letzte Ausgabe im Jahr 2025. Wir wünschen euch natürlich schöne, ruhige Tage zwischen den Jahren oder schöne, aufregende Tage zwischen den Jahren, wenn
oder
ihr, auf,
Tage
wenn ihr auf dem Kongress seid zum Beispiel. Grüßt
oder
alle
man,
von uns.
Ich habe jetzt ja gelernt, man sagt nicht überall zwischen den Jahren.
Ja, manchmal sagt man auch zwischen den Tagen und manchmal sagt man auch nur zwischen Weihnachten und Neujahr. Je nachdem, wo man gerade ist. Erik, wie sagt man bei euch?
Zwischen den Jahren.
Ah, hier auch. Siehste.
Der Osten.
Also, wir wünschen euch eine gute Zeit und findet bitte in dieser Zeit auf jeden Fall irgendwo einen Slot, wo ihr uns einen Audiokommentar für die Jahresabschlussgala aufnehmt. Die nehmen wir diesmal nämlich schon am ersten Wochenende des neuen Jahres auf, damit ihr die schon frühzeitig in eure Audioabspielgeräte bekommt von uns.
Ich schön, damit die Gehörgänge neu veröden lässt. Schön die Festplatte neu formatieren fürs neue Jahr.
Danke, dass wir so viel Spaß haben durften mit euch dieses Jahr, dass ihr das Launch-Experiment mit uns mitgemacht habt und wir da jetzt mittlerweile auch Unterchannel zu Fußball, zu Gaming, zu den Oscars und so weiter haben. Also es bilden sich schon kleinere Grüppchen noch da drin. Christopher hat schon mit Leuten aus der Launch gespielt zuletzt bei hier Ark Raiders und so.
Ja.
Also danke, dass ihr da diesen Spaß mit uns mitmacht und so coole Kultpassys seid.
Ja, die Launch hat sich auch gut entwickelt.
Voll.
Und sind auch, ja, jetzt mittlerweile mehrere Kanäle, wo ihr schreiben könnt. Wir haben Gaming, wir haben Fußball, wir haben
Oscars.
Den Generalkanal, Generalkanal.
Wir haben mittlerweile, wir können ja mal eine kleine Statistik machen, wo sieht man das denn hier?
Wie viele Nachrichten es schon gibt?
Also Nachrichten sind es 6273 und es gibt 37 Mitglieder.
Also kommt vorbei.
Cool. Ich möchte noch ein was sagen und zwar, da richte ich mich jetzt sehr gezielt an einen Zuhörer,
okay.
Lieber Daniel. Ich möchte in diesem Jahr bei deinem Jahresabschlussquiz nicht die fremdschämige Kategorie hören. Ja, wie schätzt mal, wie viele Folgen Kultpest dieses Jahr rausgebracht haben. Wir waren dieses Jahr nicht so faul. Also wir haben, ich habe gerade noch mal gezählt, mit dieser Folge haben wir dieses Jahr 10 Folgen raus.
Fast
also,
jeden Monat eine.
Da fallen wir hoffentlich mal aus dieser fremdschämigen Kategorie raus. Bitte, ja, danke.
Das wusste ich gar nicht, dass wir da so geschämt werden, dann Daniel.
Was heißt geschämt? Da gibt es halt immer so, muss man
beschabend.
So sortieren, wer hat mehr rausgebracht und so.
Ah, okay, also es geht um Schwanzvergleich. So.
Dann.
Apropos Schwanzvergleich.
Habt's gut, habt's schön.
Habt's besser.
Bleibt uns gewogen.
Handwinke-Emoji.
Ich nehme Laola-Wellen-Emoji.
Fußball fliegt ins Tor-Emoji.
War die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook
Nein,
oder Lunch, Kamil.
Falsch, Lunch.
Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Hallo und herzlich willkommen zur 93. Ausgabe. Nee, warte. Ich komme nochmal rein. Du hast mich abgelenkt. Ich wurde gefilmt. Das war so nicht abgesprochen.
Ich habe ein Foto gemacht. Ich habe ihn ins Gesicht gefilmt.
Du hast mir, sie haben mir ins
sie
Gesicht.
Sie begehen eine Straftat.
Ja. Also. Und ziehen.
Kannst nicht fassen, oder?
Nicht in Worte auf jeden Fall.
Ich werde ja. Also bestimmt mal husten zwischendurch.
Ja, ich auch. Ich habe noch mit Corona-Nachwirkungen zu kämpfen.
Hattest du Corona? Oh no.
Ja. Also das Corona an sich ist weg, aber ich hatte noch die ganze Woche so ein komisches Gefühl, als würde mir vorne die ganze Luftröhre runter so der Schleim kleben. Und deswegen bin ich noch voll auf Schleimbekämpfung, yes. ACC-Mittel, ja. Was aber natürlich das Husten hochtreibt.
Ja.
Als würde man mit der Schneeschaufel ins Kreuz.
Von wo ist das?
Kein Pardon natürlich, die Pförtnerin.
Ach so, da merkt man wieder, dass ich kein Pardon nie gesehen habe.
Das stimmt.
Das ist eine Lüge. Wenn Christopher das jetzt rausschneidet aus den Outtakes, ne, dass ich sage, dass das war nur ein Scherz.
Okay, weiter.
Hast du mich, ich dachte, du hast mich vielleicht gerade leise
gedreht. Nee, du übersteuerst.
Okay, ich dachte, du wolltest mich runterdrehen, damit ich mich nicht verteidigen kann.
Das auch.
Wie ist eigentlich nochmal bei Ultraschall die Taste, die Default-Taste für Mute?
M, oder?
Ja, M ist,
ach, Marker.
M ist Marker.
E ist Edit-Marker, andere Shortcuts benutze ich nicht.
Das stimmt.
E ist die Edit-Marke.
findet man das hier?
Da muss
hier?
Ich halt immer mit der Maus anklicken.
Mute Selected Items, Double Ender Experimental Mute Toggle Visibility for of Mute Envelopes Items Settings Mute.
Wie ist immer die Website Ultraschall.
Stockmann.
Die haben doch da so ein FM, oder?
Ja, den Toggle habe ich, also die Spur habe ich schon scharf.
Ja,
aber
warte.
Dann kann ich halt auch mit der Maus draufklicken. Das geht auch.
Ultraschall-Shortcuts. Hier ist die Tastenbelegung.
Genau das habe ich gesucht.
Mute Time. Kann ich das durch. Warte, kann ich hier suchen? Stumm. Ja, es ist Englisch. Mute. Ja, gibt's nicht.
So, wir gucken hier das beste Podcast-Unterhaltung. Wir gucken zu zweit auf einen.
Insert Text Item, Ungroup Items, Joggle.
Habt ihr denn was zu trinken?
Ich trinke ein Ingwer-Zitronen-Yogi-Tee. Obwohl
toggle all envelopes, toggle mute envelopes, also nur toggling, mit Punkt. Probiere ich mal gerade aus. Ich jetzt hier meine Spur anwähle.
Mit Punkt?
Warte, ich muss Punkt.
Musst du erst einen Envelope anmachen, oder?
Nee, um ihn Alt-Punkt. Ah nee, da zeigt man ihn nur. Aber wenn ich ihn jetzt muten möchte.
Warte mal, ich guck mal, was der Mouse-Over zeigt. Ach nee, der zeigt nur not muted.
Aber das muss irgendwo hier sein. Preferences. Toggle normalized items, normalized.
Bei mir gibt es jedenfalls ein Glühweinchen.
Oh, den hätten wir auch machen können.
Von Hoflößnitz Bio-Glühwein.
Wir haben einen von Johannes bekommen.
Ich kann sagen, hier kam schon das Weihnachtspaket von Johannes an und da war ein Glühwein drin. Das hätte uns fast nicht erreicht, das Paket, weil auf dem Paket Van de Meiden stand und der Mensch an der Post es mir fast nicht rausgegeben hätte, weil es ja nicht mit meinem Ausweis übereinstimmt. Hat er dann aber doch gemacht. Wir kennen uns ganz gut, weil wir oft da sind, sag ich mal so.
Ja. Man muss auch nicht superintendentischer sein als der Superintendent.
Aber er schlug vor, ich soll mal mit der Person reden, von der das Paket kommt, und mir quasi zusätzliche Pakete schicken lassen für jedes Mal, wenn er meinen Namen falsch schreibt. Das fand ich eine ganz nette Idee.
Ja, das stimmt.
Wie heißt Mute auf Deutsch?
Stumm schalten. Wo ist
mit
denn das?
Der Schaltfläche M stellst du die Spur stumm, mit der Schaltfläche S stellst du alle anderen Spuren stumm. Also das ist beim Schnitt.
Das
ist,
ja, das geht.
Erik?
Mit der Maus geht das ja so einfach auch stumm schalten.
Es ist ja das Stummschalten, was quasi, was, wo wir dich noch. Wo ist es denn jetzt?
Nee, ihr hört mich noch? Nee. Eigentlich, wenn ich jetzt gleich drücke.
Drück mal.
Toggle Follow Mode, Remove Silence.
So, und jetzt habe ich wieder gedrückt.
Ja, nein, wir haben dich nicht gehört.
Ja.
Aber wo ist
und
es
ich denn? Sehe in meiner Spur halt immer den Marker hoch und runter gehen. Also, ich habe diese Toggle-Spur auch aktiviert.
Na, aber ist doch gut. Dann kann Erik sich selber muten und dann.
Ja.
Kommt er bei uns nicht an und du musst keinen Schnitt machen.
Warte kurz.
Wenn ich dran denke.
Ja, ja. Hier geht's halt nicht, weil wir im gleichen Raum sitzen. Das heißt, wenn ich huste, bin ich ja auch bei Christopher auf dem Mikro.
Okay, es gibt auf der ganzen Tastatur noch. Wenn ich jetzt hier Command Y. Nee.
Da wird er jetzt den ganzen Abend drüber nachdenken.
Weißt du, was ich mal jetzt probiere?
Fragst ChatGPT?
Ja, vielleicht weiß es das. Bei einer laufenden Aufnahme, wie lautet der Shortcut, um sich stumm zu schalten?
Die Software sollte es mal angeben.
Reaper Ultraschall. Ja, das ist ja schon ein bisschen länger im Internet. Das müsste ja eigentlich jetzt in den Codex gewandert sein. Er weiß, dass Ultraschall eine Podcasting-Erweiterung für Reaper ist.
Sehr gut.
Wow.
Shift-M ist es auf jeden Fall nicht. Keine Kombination von M. Alt-Y. Probieren wir das mal. Auch nicht.
Na, mach ich einfach mit der Maus.
Nee, warte, er denkt noch.
Christopher guckt noch ChatGPT beim Denken
noch.
Zu. Also beim Reasoning. Podcast-Grüße hat niemand diesmal, richtig? Gut.
Ich habe nix.
Das haben die aber auch gut versteckt.
Ja?
Hast du es gefunden?
Nee, er hat gesagt M, das ist ja offensichtlich falsch. Mal wieder gespielt wie Flasche leer. Okay.
Aber es muss ja auch nicht unbedingt was Neues sein. Es kann ja auch was Altes sein, was ihr nochmal.
Ja, aber nichts, was wir hier schon mal geplackt haben. Und keine Ahnung, ich höre halt gerade vor allem Drinnies und keine Ahnung, Second Unit und.
Ich spiele Upgraders und das habe ich schon geplackt.
Nee, es ging jetzt um Podcast-Grüße.
Ach so. Ach so.
Aber du kannst ja während der Episode überlegen, ob du noch einen zweiten Kulturpick hast, Christopher. Ja?
Weiß oder ich nicht.
Kannst du jetzt nicht aufhören, über Mute nachzudenken?
Es wird schwierig, ehrlich gesagt, ja. Aber
ich hab ja zwei Picks. Aber wir brauchen ja auch nicht unbedingt zwei Picks.
Warte, ist es Steuerung Alt M? Nee, das ist auch. Ist mit hier?
Sobald die Aufnahme startet, hast du Verbot auszuprobieren, ja? Ich sag's nur schon mal.
Die Aufnahme läuft schon.
Ja, ich meine die richtige dann für die Episode. Das jetzt hört sich ja vor allem Stefan an. Grüße.
Vielleicht weißt du es, Stefan, wie das geht.
Dann schreib's uns in die Lounge.
Aber im Zweifel hat es damit zu tun, dass man erstmal noch diese Action festlegen muss.
Ja, das da denkt gerade ChatGPT übrigens auch drüber nach. Ich glaube, ChatGPT ist gerade den gleichen Thread wie du wahrscheinlich im Sendegate.
Ich glaube, Erik hat es gerade im Kopf gehabt, diese Info.
Ja, Erik hat ja Sendegate im Kopf.
Ja, ich bin auf keiner Seite jetzt drauf.
Sind vieles mehr ein Fußschalter.
Nur auf dem Workflowy.
Okay, ich gebe auf.
Auf dem Workflowy drauf.
Ich trinke übrigens meinen Tee gerade. Aus der selbstgetöpferten Tasse, die ich heute abgeholt habe von Christophers und meinem Töpferkurs. Das ist ein dunkelblauer Becher aus dem Plattenaufbau geworden mit so Wavy-Reindrückungen.
Wegen Platte.
Und Handaufbau ist Aufbau West, oder was?
Das hast du jetzt gesagt.
Ja, aber es müsste ja ein Pendant geben.
Nee, es gab damals auch zu Aufbau Ost kein Pendant.
Jo. Ah, schönes Husten.
Ja, ich weil jetzt kommt es, glaube ich, bei mir auch. Man muss halt einen Shortcut für jeweils einen Track festlegen. Deswegen ist das nicht voreingestellt. Okay.
Gut.
Ja. Haben wir es geklärt.
Also.
Wir hatten diese Woche Weihnachtsfeier in der Abteilung auf Arbeit. Da waren wir im Wiegenhaus in Dresden.
Was ist das?
Ja, hat so ein veganes Restaurant.
Ach,
war sehr gut.
Wiegen. Ich dachte Wiegenhaus. Wiegen, wie Gewicht, Wiegen.
Ich dachte auch, habt euch alle gewogen zu Weihnachten.
Veganhaus.
Ich dachte, es wäre vielleicht ein Museum für
so,
Wiegenbau.
Ach so, vegan, ah.
Ja.
Ach, Wiegen, ah.
Wiegen.
Ich dachte so Kinderwiegen. Was es alles gibt mit dem gleichen
Kinder
Wort.
Kinder wiegen auf der Waage oder so
laut.
Im Bett?
Nee, im Bett, so eine Wiege halt, was man für ein Baby aufstellt.
Damit man weiß, wie schwer sie sind.
Nee, um es hin und her zu wiegen.
Ein Wiegemesser. Oh, ein Messer, wo man gleichzeitig das Gewicht von dem wir abstimmen.
Das hätte Stefan Raab gebraucht bei etlichen Schlag den Raab-Sendungen.
Ein Wiegemesser.
Na, das mit den Abschneiden, das hat er ja immer
sehr gut gemacht.
Quasi perfekt gemacht, so als Metzger.
Was hast du denn im Wiegen-Restaurant gegessen, Erik?
So eine ganze Erdnuss-Bowl. Und eine Currysuppe, also so als Vorsuppe so ein schönes scharfes Curry und dann ja eine Erdnussbowl mit Tofu drin und Erdnussdip und eben ja viel Gemüse, viel Grün, ja, war lecker.
Sehr gut. Bei Christopher gab es Gänsekeule auf der Weihnachtsfeier.
Ja.
Gab es auch was für Veganer? Habt ihr Veganer im Team?
Ja. Ach ja, nee, für Veganer gab es dreierlei Klöße.
Ah, so Knödel.
Ja.
Knödeltries.
Knödel Menage à trois.
Mit so einem roten, einem grünen und einem weißen?
Weiß ich nicht. Ich hatte, wie gesagt, die Ente. Die war braun.
Kloß mit Soße,
das stimmt.
Wir machen ja unsere Weihnachtsfeier immer erst im neuen Jahr und werden Pizza bestellen.
Unsere große Weihnachtsfeier ist diesmal auch erst im neuen Jahr.
Ach, es gibt noch eine größere.
Ja, es gibt natürlich noch die Institutsweihnachtsfeier. Das war jetzt bloß die Abteilungsweihnachtsfeier.
Wie viele Weihnachtsfeiern kann man haben?
Ja, frag mal.
Ja, frage ich. Gut.
Wollen wir starten, solange die Stimme noch stimmt?
Ja.
Okidoki.
Dann starten wir mal, würde ich sagen.